Hallo und herzlich willkommen zur Folge 43 von Ready for Review. Wie immer, diesmal auch garantiert auf dem richtigen Input-Kanal mit der Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel.
Wie geht's dir?
Gut, bin ausgepowert, komme vom Sport. Was kann auch schief gehen?
Und es ist so toll, dich zu hören.
Ja, ich habe heute mir gesagt bekommen, unter Belastung kann ich sehr gut performen.
Ja, genau. Aber dafür musste auch der richtige Audiokanal ausgewählt werden, haben wir eben
das
gelernt.
Das stimmt. Ich hatte Input-Kanal 0 die ganze Zeit und wunderte mich, warum das hier nicht funktioniert. Ja.
Ja. Aber wie ihr hört, klappt's jetzt.
Ja, das war schon ein Vorgespräch. Ich brauchte erstmal gefühlt 10 Minuten, bis ich in Discord war, weil ich vergessen habe, die Phantomspannung anzumachen. Und jetzt sowas. Naja. Ich übe noch mit dem neuen Interface.
Ja, aber dafür ist der Klang kristallklar.
Ja, Engels gleich.
Ja, sogar mit dir dahinter, ne?
Genau, ja. Ohne Teufelchen, ja, so sieht's aus.
Genau.
Ja, Daniel, geht's dir denn gut?
Ja, mir geht's gut, doch. Also so, ich könnte mir Schlaf vertragen, aber ich kann ja nicht jede Folge darüber klagen. Nö, ist eigentlich soweit gut.
Ich dachte, du hast dich heute gedopt mit unseren Ready for Review Getränk.
Ach, schon mal, ich eben erzählt. Ja, ich habe natürlich heute eine Paulaner Spezi getrunken, das Getränk für Ready for Review Fans. Ja, falls jemand von Paulaner zuhört, ne, das ist jetzt eure Chance, dass wir diese Werbung auch, wir würden es auch für Geld machen.
Also ihr könnt uns ja ein Abo schicken, dann würden wir es auch in jeder Folge nochmal erwähnen.
Ja, doch, ich habe gerade überlegt, wenn ich regelmäßig einen Kasten bekäme, würde ich das schon machen. Ja, aber es muss auch schmecken. Also ich mache nur Werbung für Sachen.
Ja, aber Paulaner Spezi schmeckt ja, sonst würde ich das ja nicht sagen.
Ja, mein Schwager hat mich, ist ja der Quell des Bösen oder des Ursprungs. Und weil der hat mir letztens einen Kasten hingestellt, weil die im Angebot waren. Und ich kann das Getränk, also es ist wirklich etwas, was ich sehr aktiv, liebe Hörer, ihr hört es, aktiv bewerbe. Da muss ich ja gucken, wenn du hier bist, ihr kommt uns ja noch besuchen die Tage, da muss ja Paulaner Spezi vorrätig sein.
Ja, das wäre toll.
Ja. Kaffee, also, Kuchen und Paulaner Spezi.
Genau. Also mal, das ist dann die Welt. Und noch Comics noch.
Stimmt, das ist der eigentliche Grund, warum du kommst, damit die fehlenden Comics hinterherkommen. Ja.
Nein, also ich freue mich auch, euch auch zu sehen. So ist es ja nicht.
Das freut uns. Wir freuen uns auch.
Ja, und Sticker kriegt ihr.
Ja.
Und ich bringe auch Comics mit.
Mega. Es wird richtig, richtig gut.
Ja.
Ja. Sollen wir uns mal den Hausmitteilungen widmen?
Ja. Die Hausem. Was steht da? Aktueller Stand Suche.
Genau.
Ja, Daniel.
Genau.
Wie ist der aktuelle Stand der Suche?
Das fand ich übrigens richtig spannend. Du bist meine Zeugin. Ich habe schon vor einer Weile angefangen, mich mit dem Thema Suche für den Podcast zu beschäftigen auf der Homepage, weil ich selber das Problem habe, dass ich manchmal nach was suche und wissen will, ob wir das schon mal besprochen haben oder wann wir das besprochen haben. Und ich sag mal, unsere Folgentitel helfen nur so ein bisschen. Ja?
Ja, aber nur ein bisschen.
Ja, also es gibt da Potenzial Luft nach oben.
Ich sag nur letzte Folge.
Ja, das war schwierig, der Titel war schwierig. Es gibt Titel, die kommen einfach so. Aber da habe ich ein bisschen dran gesessen. Dafür das Cover-Image. Ich hoffe, das wird gefeiert. Das ist richtig Arbeit für jemanden, der das nicht kann, den Bilbo Beutlin da raus freizustellen.
Das Problem ist, ich habe mir das immer noch nicht angeschaut, weil in den Vorschauen meines Players, wo ich das dem Pre-Review mache, zeigt er immer noch den Cover von 36.
Das ist aber komisch.
Ich finde das auch. Ich muss mal nach der Aufnahme auf unseren Homepage gehen und das mal begutachten.
Auf der Homepage ist es, glaube ich, gar nicht drauf. Muss ich eigentlich auch mal machen. Oh Gott, wird immer mehr Arbeit.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, da könnt ihr aber, liebe Hörer, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei uns immer das Cover sehe. Wenn ihr da irgendwo Probleme habt, dass ihr unser Podcast-Cover nicht in eurem Feed angezeigt bekommt oder in eurem Player und ja, es müsste eigentlich seit ein paar Folgen immer zumindest ein Episoden-Cover da sein. Manchmal auch für Chapter Marks. Aber für Episoden ist immer ein eigenes.
Ja, also ich kann auch sein, dass es mein Player ist. Ich meine, ich bin ja auf einem Linux-System da.
Das ist ein Wunder, dass wir überhaupt dich hören gerade.
Ja? Ja, genau. Ja. Ich sag nur richtig Input-Channel auswählen.
Genau, aber zurück zur Suche. Also wie gesagt, ich habe selber schon damit angefangen und ich habe mit Algolia darum gespielt, mal auf so einem Branch. Und das habe ich dir auch geschickt. So, hier, schau mal, da wäre eine Suche. Und die Sandra, ja, nimm live. Und ich so, nee, Algolia, schick Daten irgendwie in die USA oder auf andere Server. Datenschutzerklärung dafür anpassen, will ich irgendwie nicht. Ne? Ich will auch keine Daten darum schicken, weil so viel haben wir jetzt auch nicht zu durchsuchen. Und ja, parallel kam das Thema halt bei uns vom lieben Sanddorn im Discord auf, dass sowas ja praktisch wäre. Und dann habe ich mich nochmal dran gesetzt. Und der aktuelle Stand ist, Sandra ist mein Zeuge. Wir haben einen Branch, wo die Suche schon drauf ist, in hässlich. Die tut auch
das
schon.
Stimmt.
Also, ja, gut,
ja,
ich hab,
genau, also, ja. Also für mich als Backend-Entwickler ist das vollkommen ausreichend.
Du hast dir nur den HTTP-Request angeguckt und gesagt, alles klar, jetzt kann ich mit dem Terminal die Seite bedienen.
Naja, genau. Naja, ich habe ja ein anderes System. Da ich ja bei mir die Shownotes schreibe, habe ich mal die Rohfassung bei mir auf der Platte und da, das ist mit dem Durchsuchen was einfacher.
Das stimmt, ja.
Naja.
Aber du hast ja nicht die von mir angepasste Variante dann, oder kopierst du die nochmal rüber?
Nein, ich kopiere sie nicht nochmal rüber. Ich habe die Rohfassung.
Ja, die Rohfassung, stimmt.
Und aber das bisher kam ich mit der Rohfassung super. So recht.
Ja, auf jeden Fall, also die Suche ist in dem Stand, dass das Backend schon ganz gut tut. Da war ich selber überrascht, wie performant das war. Und jetzt muss halt nur irgendwann mal jemand den Rest fertig machen, damit wir da auch was zu zeigen haben, ne?
Ja,
aber,
also in schön machen, ne?
Genau.
Also Frontend schön, nicht Backend schön, sondern Frontend schön.
Das Backend finde ich sogar sehr schön. Da nutzen wir nämlich eine schöne Library, die heißt Mini-Search. Und eigentlich ist das Ding ziemlich cool. Wir erzeugen nämlich beim Generieren der Seite den Index, weil wir haben ja alles statisches HTML. Also wer unsere Seite runterlädt, sind alles HTML-Seiten. Und wir haben quasi jetzt ein Teil der Seite wird quasi in einen Index reingeschrieben, wo diese Library Mini-Search genutzt wird. Die erzeugt eine JSON-Datei. Und dann haben wir eine Netlify Serverless-Function, die diesen Index, der da hardcoded liegt, nimmt und dann mit Mini-Search da in JavaScript eine Query drauf ausführt. Das ist jetzt nicht super fancy, die beste Suche aller Zeiten. Es ist aber von den Ergebnissen her, ich weiß nicht, wie viel du damit rumgespielt hast, ich bin damit sehr zufrieden.
Also mal so, die Standardsuchen, die ich so gehabt hatte, haben das geliefert, was ich gebraucht hätte. Also,
genau.
Sag mal so, wenn das in schön, als Frontend schön ist, dann würden wir auf die Welt jetzt mal rauslassen und dann kriegen wir Feedback, ob das ausreicht oder nicht.
Genau, also ich habe nur gemerkt, für mich würde es ausreichen und ja, also so haben wir das gemacht. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Vielleicht blogge ich auch irgendwann noch drüber, wie das genau gemacht wurde. Aber es ist eigentlich, ne, es ist so das Typische, wie man solche Sachen in einem Static Site Generator macht. Ne? Also man geht einmal über seine Daten drüber, bringt die ins richtige Format, speichert das als JSON ab und den Rest macht halt diese Mini-Search Library. Und ich bin da bis jetzt sehr, sehr zufrieden mit, muss ich sagen. So auf den ersten Wurf.
Ja, sehr schön.
Ich will noch ein bisschen was optimieren, was so Caching und so angeht, aber
ich glaube, Hauptaugenmerk ist immer Frontend schön.
Ja, das aktuelle Frontend ist. Aber, also wer sehr neugierig ist und unser Repo findet, der findet auch den Branch.
Genau. Wenn du das Repo findest, findest du auch die Suche.
Und das ist dann sehr einfach. Da würde ich mal in den Pull-Request reingucken. Da ist nämlich ein Deploy-Preview.
Genau.
Aber bitte nichts Wildes damit machen. Ja, nicht, dass uns da irgendwie was um die Ohren fliegt. Ja, aber ja, wenn ihr da so super neugierig seid, könnt ihr da mal gucken. Und das wird irgendwann, ich weiß nicht wann, ob die Folge vorher rauskommt oder die Suche fertig ist. Das muss halt irgendwann mal in schön gemacht werden. Aber ja, da sind wir dran.
Der Daniel ist dran. Dann das Frontend.
Ja, das Backend habe ich ja schon mitgemacht. Wofür bist du eigentlich da?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich fühle mich auch manchmal auch sehr überflüssig hier. ChatGPT macht die Shownotes.
Ja.
Denn Ich warte, bis du mich ersetzt durch eine synthetische Stimme oder so.
Würde ich doch niemals tun.
Nein,
außer du holst, du hörst auf die Tipps von Klick-Klack-Hack und holst diese Tastatur. Dann.
Also, mein Finger war schon auf dem Buy-Button, ne?
Ja, gut, aber dann hat der Filter, glaube ich, echt ein Problem. Also, ich muss selber sagen, ich bin ganz zufrieden gerade mit dem Setup, wie das klappt. Ich glaube, die Störgeräusche sind weniger geworden.
Ja.
Aber nein, Sandra, du bist doch nicht zu ersetzen.
Nein, natürlich nicht.
Wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt das übernehmen, ne?
So, aber jetzt ein Fun Fact. Ich weiß, ich springe hier wieder den Rahmen, aber das ist ja ready for review Manier. Apropos Tastaturen. Mein lieber Ehemann ist gestern zu mir hingekommen und hat mir erzählt, dass sie auf seiner Arbeit über Tastaturen genördet haben. Und dann war ich so, aha. Und? Der so, ja Sandra, du hast eine ganz komische Tastatur. Es gibt nämlich auch flache Tastaturen mechanisch. Ich so, ja, ich habe eine flache Tastatur mechanisch. Nein, das ist doch keine flache Tastatur. Ich so, doch, das ist eine low-profile mechanische Tastatur. Er hat ein Foto jetzt von meiner Tastatur gemacht, um mit seinen Kollegen darüber jetzt zu philosophieren, ob das jetzt wirklich eine flache Tastatur ist.
Ich bin sehr gespannt. Das ist ja schon Family-IT-Support würdig. Also vielleicht,
stimmt, das
vielleicht ist das auch was für Klick-Klack. Vielleicht müssen wir deinen Mann mal zu Klick-Klack-Hack schicken.
Ja, genau.
Also und die Kollegen gleich mit dabei.
Genau. Stimmt, ich werde ihm mal Klick-Klack-Hack mal Link zu Klick-Klack-Hack schicken. Da kann er sich mal sich informieren.
Ja, irgendwie also, interessant. Ja. Ich weiß nur, wie das bei uns in der Familie war, als wir kamen irgendwie auf das Thema so Werkzeug und dann habe ich denen erzählt, was es so an Tastaturen gibt und wie viel die kosten können, ne? Und da waren schon ein paar aus der Verwandtschaft ein bisschen überrascht, dass man so viel Geld für Tastatur ausgibt. Und ich habe gesagt, naja, wenn jetzt ein Handwerker den ganzen Tag mit dem Schlagbohrer arbeitet, der gibt ja auch nicht 50 Euro nur für das Gerät aus, sondern irgendwann ein bisschen mehr. Ne? Ist halt hier auch so. Das ist so, die Tastatur ist somit das Wichtigste, was ich am Rechner habe, so neben dem Rechner selber.
Ja, und der Maus.
Ja, wobei da bin ich ja. Ja, aber für mich ist wirklich die Tastatur das Wichtigste, würde ich sagen, an Eingabegeräten. Und ja, da muss auch was Vernünftiges her.
Ja, ja. Naja, ich bin mal gespannt, wie die Diskussion auf der Arbeit ausgeht. Nicht, dass ich demnächst hier noch mechanische Tastatur noch bestellen muss, weil der Herr Gemahl hier ist auf einmal mechanische Tastaturen haben
möchte. Ich kann ja meine Low Profile, wenn ihr hier seid, mal so ganz dezent hinstellen.
Ja, genau.
Oh, wer hat denn die Tastatur hier hingelegt? Das ist eine Low-Profile-Tastatur. Ja.
Ja. Oh. Naja,
ja.
Aber du hast recht, das habe ich vergessen im Family IT Support. Also, okay, blüht zurück.
Ja, kommen wir zurück zu den Hausmitteilungen und der Homepage. Denn wir haben unseren geliebten, sehr umfangreichen Glossar gelöscht wegen kein
genau.
Content.
Doch, ein Content war doch drin.
Ja, ein Content, um zu sehen, dass es klappt. Dann habe ich dir einen Issue erstellt, dass du doch bitte ein Thema ergänzen sollst. Das ist nicht passiert. Und dann habe ich den Glossar gelöscht. Ja.
Also ja. War eine nette Idee. Feedback war gleich null, haben wir wieder abgeschafft. Ist in
Ordnung. Genau, das verschwindet dann auch einfach mal wieder. Sehr schön, aber es gibt auch positive Mitteilungen.
Ja, und zwar, ich hatte ja in der letzten Folge ja aufgerufen, oder vorletzte Folge, dass wir Anmeldungen suchen für J-Sale. Und wir haben die Mindestanzahl erreicht an Anmeldungen, das heißt, wir werden diese Konferenz machen. Das heißt, wenn ihr euch immer noch unsicher wart oder die Deadline für euch zu nah war, macht nichts. Wir sind weiterhin offen für neue Anmeldungen. Deswegen, ja, hier nochmal der Aufruf. Plätze sind noch frei. Gerne anmelden. Die Konferenz findet auf jeden Fall statt. Und Links dazu geben wir in den Shownotes.
Eure Gelegenheit, mit der Sandra zu segeln oder sie ins Wasser zu werfen, ja?
Ach, das Wasserwerfen ist harmlos, denn das ist so ein Übungssee, da ist halt was oben, ich glaube, bis Kniehöhe, deswegen alles gut.
Ja, dann?
Ja.
Melde ich mich vielleicht doch noch an.
Ja, also, ja, warum nicht? Du kannst auch deine Familie mitbringen.
Ja, das
also,
muss ich,
das wird, also, das wird, das muss keine Ausrede sein.
Ja, dann müsste, wann war die nochmal?
Die Woche nach Pfingsten.
Die Woche nach Pfingsten, wann war Pfingsten nochmal?
Ende Mai.
Da bin ich ja fast gerade aus dem Urlaub wieder erst zurück.
Ja, das ist ja kein Argument.
Wir werden mal sehen, wir werden mal sehen. Ich
Ja.
verspreche nichts.
Ja, aber da wir uns demnächst ja sehen, kann ich das ja beim Kaffee und Kuchen nochmal zum Thema machen.
Genau, ein bisschen Druck ausüben.
Genau. Obwohl bei deiner besseren Hälfte, ich glaube, das geht nicht.
Die ist immun dagegen. Die ist
Ja, genau.
absolut immun. Das ist ja. Sehr schön. Ansonsten gibt es im Herbst vielleicht was zu sehen.
Ja, und zwar der Daniel und ich und der liebe Georg haben beim Herbstcampus eingereicht. Das ist eine nette kleine Konferenz in Nürnberg. Und die Chancen hoffen wir uns sehr hoch, dass wir auf derselben Konferenz sind. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie wir. Also, ein Call of Paper ist noch bis Ende April offen, deswegen, wir waren diesmal echt Early Bird, ne?
Ja, ihr wart so, ich war total, irgendwann kam die Nachricht, ja, ich habe eingereicht, ja, ich auch. Und dann habe ich, ui, muss ich vielleicht doch nochmal machen. Ich dachte auch, ich hätte es schon mal gemacht. Ich glaube, die hatten schon mal offen, aber dann war das System irgendwie kaputt. Weil ich glaube, ich hatte damals mit der Enter.js zusammen was eingereicht, habe aber keine E-Mail bekommen. Und dann habe ich heute nochmal neu eingereicht. Mit leichten Anpassungen. In Uppercase, das ist ein Praxisbericht, Ausrufezeichen 11 drüber geschrieben. Ja, mal
Ja, sehr
schauen, ob
gut.
das was wird. Mal schauen, ob der Herbstcampus dann noch Platz hat. Aber wir haben ja sonst auch eine Idee, um unsere Chancen zu erhöhen.
Genau, denn der Daniel hatte die waghalsige Idee, mit mir zusammen einen Talk zu machen.
Oder mit dem Georg, aber Georg hat noch nicht reagiert.
Also, ich gebe auch den Georg den Vortritt, so ist das nicht.
Ich reiche auch mit euch beiden ein, ja, und dann
Zu
kommt halt.
dritt?
Und zu dritt ist, glaube ich, zu viel. Das will ich keinem antun, aber. Ich würde mit jedem, man könnte auch in jeder Kombination einmal einreichen. Um so, ja, und Kommentar.
Per
Aber dann müsst ihr
Mutation.
den anderen Einzelvortrag. Wir wollen unbedingt zu dritt da sein.
Oh, das heißt, der Georg und ich sollten uns dann auch nochmal zusammentun. Wenn in jeder Kombination.
Da müsste ich aber auch noch mit Georg noch was finden. Oder wir reichen immer denselben ein. Nur andere Personen.
Mit welcher Person wollt ihr das lieber hören?
Genau. Auch
Und
jede
wer ist dann
kommen,
die
ja.
Konstante, du oder wie?
Nee, ist ja
Stimmt. Doch,
immer ein
du bist die
anderer.
Konstante, weil du bist der einzige Frontendler bei uns.
Kommt aufs Thema an.
Ja, aber ja, nee, ja. Gut, vielleicht stellen wir manchmal mal die Themen vor.
Also noch haben wir ja keine Themen.
Ja, wir haben aber Themenideen.
Um jetzt nochmal gerade hier, ne, ready for review inside. Daniel so, ja, wir könnten das machen. Und Sandra war so, ah, ich weiß nicht. Und welches Thema? Und dann sagte Daniel so, ja, ich habe so eine Idee, das ist aber nur so ein Hirnfurz. So und so. Ja, lass uns das einreichen. Ja.
Also nur fürs Protokoll, er hat nicht gesagt Hirnfurz.
Dann habe ich es umschrieben. Es war mein Gedanke, als ich das gesagt habe. Das
Ach
ist
so,
eher so
okay.
ein, also es war noch nicht zu Ende gedacht. Dann habe ich gesagt, es war noch nicht zu Ende gedacht.
Ja, aber das ist okay. War ja Brainstorming.
Also,
Wir haben ja noch bis Ende April Zeit.
genau, weil wenn Sandra Programmkomitee gewesen wäre, hätte ich jetzt schon meinen Sitz. Ja.
Aber du weißt schon, dass ich sehr kritisch bin als Programmkomitee und sogar bei Leuten, die ich kenne, bin ich noch kritischer.
Deshalb reiche ich da ja nicht ein.
Ach so, okay, gut.
Immer nur bei Leuten, die mich möglichst nicht kennen oder wo ich denke, dass keiner da ist, der mich kennt. Das steigert die Chancen ungemein. Ja, aber gut, du hast ja also ich habe gesagt, ja, lass mal überlegen, was wir machen, und dann habe ich so zwei Sachen vorgeschlagen, und hast du gesagt, ja, lass doch die Hörer entscheiden.
Genau. Also, ihr habt A, die Wahl, ein Thema, wie müsste halt das Setup aussehen in einem Full-Stack-Team, dass Frontend- und Backend-Entwickler gut arbeiten können.
Und glücklich macht.
Und glücklich macht.
Also nicht nur so, es klappt, sondern auch so. Für Frontend-Leute tolle Umgebung und für Backend-Leute wahrscheinlich eher Java-Leute. Aber die Sandra kann ja auch das für Python machen.
Darf ich das nicht für Go machen?
Für Go? Ich dachte, Go wäre. Naja, ich würde sagen, also ich sag mal, wie macht man das wahrscheinlich im Java-Umfeld? Ist wahrscheinlich
Ja, also
eher so,
genau,
ne?
genau,
Ja.
genau. Also lass uns auch Java, da kenne ich mich halt aus.
Ja.
Dann, ja.
Das war der erste. Und das zweite Thema wäre so gewesen, so ein bisschen Meta, wie man so einen IT-Podcast aufbauen kann. Also nicht das, was wir machen, sondern so einen richtigen IT-Podcast.
Genau, so einen richtigen. Denn wir haben heute festgestellt, dass wir ein voller Laber-Podcast sind und kein seriöser IT-Podcast.
Da möchte ich korrigieren, du hast das heute festgestellt.
Du hast nicht widersprochen, also haben wir es festgestellt.
Ach so, okay, ja, also.
Ich habe dich nicht Nein sagen hören.
Naja, gut, weil ich das schon eine Weile dachte, aber ja.
Genau. Also passt das wir.
Ja.
Ja.
Aber genau, also wenn ihr da sagt, eins von den beiden Themen würde euch eher zusagen, also eher dieses technische, hey, wie baut man denn Frontend und Backend so zusammen, dass das für beide Seiten funktioniert und gut ist, dann ist das eine Thema. Und das andere Thema wäre quasi, wie man so einen Podcast, so einen IT-Podcast machen könnte, was da zu beachten ist, vom Setup und so weiter und so fort, was wir an Tools einsetzen. Genau.
Du, ich habe noch eine dritte Idee. Das ist mir gerade spontan
live
gekommen.
Live im Podcast, ja.
Live im Podcast. Wir können auch vielleicht eine 70-Minuten-Session Live-Podcast aufnehmen mit Publikum.
Ja, das könnten wir auch machen, ja.
Nur ich wüsste jetzt nicht, wie wir das in einem App-Stack schön verpacken.
Wir haben keine Ahnung was, aber wir können 70 Minuten am Stück quatschen. Hier sind 43 Episoden, die das belegen. Uns stört nicht, wenn da Leute dabei sind.
Genau.
Ja, ich habe ja mit Herrn Mieswils Wissen eine Live-Folge gemacht.
Ja, siehst du, guck mal. Hast du schon Erfahrung darin?
Ja, Ja, also ich weiß nicht, ob wir dafür groß genug sind, dass der Herbstcampus dafür 70 Minuten hergibt. Aber ja.
Naja, ich meine, bei den Namen. Daniel, Sandra, das ist schon doch voll der.
Ich hoffe, dass der Herbstcampus dann nicht so besetzt ist. Nein, das ist. Aber ja, ich sag mal so, ist jetzt nicht mein Top-Thema, wenn ihr sagt, das wäre euer absoluter Traum und deshalb würdet ihr auf den Herbstcampus kommen. Egal, was es kostet, dann würden wir das auch machen.
Ja.
Oh, ihr habt eine andere Idee, wo ihr sagt, hey, warum redet ihr nicht darüber mal? Das habt ihr im Podcast besprochen, ist super spannend. Ja.
Okay, also wir sind ja bekannt, dass wir für viele Schandtaten bereit sind.
Wir müssen aber auch sagen, ihr müsst dann bitte schnell und reagieren und antworten, weil bis Ende April hast du gesagt, ne?
Ende April, genau.
Dann sollten
das
wir
heißt,
aber schon...
Das heißt, wenn die Folge rauskommt, da hätten wir noch 4 Wochen Zeit.
Ja, dann würde ich aber schon sagen, dann sollte es in 2 Wochen rauskommen. Wir müssen ja ein bisschen noch vorbereiten und alles, ne? Und
ja, so ein Abstract ist schnell geschrieben.
Ja, wem sagst du das? Aber ich will ja. Ja, ChatGPT. Abstract. Thema.
Also meine.
Bitte mit Annahmegarantie.
Genau. Ach, wieso? Ich habe letztes Mal meinen Abstract innerhalb von einer halben Stunde runtergeschrieben.
Für Enter.js habe ich das, da habe ich nur auf den Titel länger gewartet. Das lag daran, dass ich einen mittelprächtigen Titel hier hatte, den Georg dann gepimpt hat.
Ja, keine Sorge, ich habe meinen Abstract dann auch Georg zum Gegenlesen gegeben und der hat dann noch was gefunden und dann, ja. Das ist Georg approved.
Ja, also.
Ich glaube, Georg wird zu unserem ChatGPT, oder?
Wenn er das schreiben würde, aber ich nur sagen würde, hey, ich hätte gerne Abstract für die und die Konferenz. Und das würde ich ungefähr gerne erzählen. Mir reichen ja auch erstmal nur der Abstract, die Folien, da hast du dann noch Zeit. Das wäre toll. Ich glaube aber nicht, dass
Georg.
Wir das kriegen. Nein, das kriegen wir gar nicht mehr.
Nein. Du, ich bin, vergrau mir den Georg nicht. Ich finde das total nett von ihm, dass er mal gegenliest und dann noch ein paar coole Ideen hat.
Aber ich lese auch für ihn immer gegen, also von daher.
Das tue ich auch, aber ich finde es trotzdem toll, dass er es bei mir macht.
Ja, natürlich. Also das ist, ja. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Also wenn ihr so anfangt, hier so Talks einzureichen oder Artikel veröffentlichen wollt, so ein paar Leute sich suchen, die gegenlesen. Zum Beispiel den Georg.
Genau.
Der ist jetzt aber vergeben. Ja, der gehört, genau. Der darf nicht mehr. Ja.
So.
Sehr schön. Und weiter Konferenzwelt, es gibt ein Update zu deiner JS-Challenge.
Genau, Enter.js hat ja nicht funktioniert. Und ich habe meine JavaScript-Bubble gefragt, die ich so kenne. Und anscheinend gibt es nicht so viele JavaScript-Konferenzen, weil viele halt Corona nicht überlebt haben.
Stimmt.
Auf jeden Fall, mein nächster Versuch wird die internationale JavaScript-Konferenz in München sein. Da ist der Call for Paper noch nicht offen. Und ja, da wird mein nächster Versuch sein. Es wurden mir schon Angebote gemacht, ob wir nochmal die Bedingungen nochmal anpassen. Aber ich habe gesagt, ich bin noch nicht so weit, dass ich die Bedingungen angepasst haben möchte.
Ich sag mal so, das mit EnterJS war ein harter Schlag und jetzt müssen wir gucken. Ja. Ich wollte es ja so ein bisschen, also ich bin dir entgegengekommen, ohne
ja,
es wesentlich
alles,
angenehmer zu machen. Wollen wir
ja,
darüber reden,
alles,
was ich vorgeschlagen habe?
Ja, ich weiß nicht, genau, ich weiß nämlich nicht, ob das angenehmer ist. Die andere Anpassung der Bedingung wäre, dass ich auf ein Meetup gehe.
Ja.
Aber dann müsste ich wirklich einen JavaScript-Vortrag machen.
Genau, weil du versuchst dich ja, oder du hast ja bei EnterJS versucht so, ach, hier habe ich ja den Vortrag, passe ich ein bisschen an, ne?
Ja.
Und ist ja auch fair, haben wir ja damals nicht anders ausgemacht. Ist aber auch eine Lücke in meinem perfiden Plan gewesen, muss ich zugeben. Und das wäre dann halt der Kompromiss, dass, sagen wir mal, die Einstiegshürde niedriger ist, weil ich glaube, es ist leichter, auf einem Meetup angenommen zu werden oder was zu finden, wo man sprechen kann. Aber dann, wie gesagt, dann muss es auch wirklich JavaScript sein und nicht irgendwie Kubernetes und ach übrigens, da kannst du auch Node drin starten, ja? Also dann schon richtig.
Ja, ich weiß nämlich nicht, ob das so. Naja, ich tippe jetzt mal. Ich gebe jetzt meine Hoffnung jetzt auf International JavaScript Konferenz und wenn wir Mai haben und ich immer noch nichts eingereicht bekommen habe, dann gebe ich mich für ein Meetup hin.
Noch, sind wir noch in den Verhandlungen dann. Im Mai sieht die Sache wieder anders aus.
Ja, okay. Aber ist immer so, ich habe einen neuen Talk für in der Pipeline, da geht es nur um Kubernetes.
Es ist die falsche Richtung.
Okay.
Ansonsten, Challenge halt nicht geschafft. Manchmal, ne, ist auch bei Wetten,
nein,
das mal so,
du,
dann verliert man,
nein,
mal.
Nein, ja, aber aufgeben geht nicht. Ist keine Option.
Dann nächstes Jahr 2.
Aber ich würde heute hier nicht sitzen, wenn Aufgeben eine Option gewesen wäre.
Das stimmt, ja.
Deswegen.
Und mal ganz ehrlich, offen ehrlich gesprochen, es ist ja auch ganz gut, dass jetzt der erste Versuch nicht geklappt hat, so für die persönliche Motivation.
Ja, so, ja. Aber
also wenn
ja,
du jetzt angenommen worden wärst, hättest du gesagt, boah, war das billig, auf eine JavaScript-Konferenz zu kommen. Ja? Die
das
nehmen
stimmt,
sogar
das
mich
stimmt.
mit meinem Kubernetes-Vortrag, ja. Und da hat die EnterJS gesagt, nee, du, ja.
Alles gut. Es ist gut fürs Ego, dass ich da jetzt gescheitert bin. Dann bleibt man mit den Füßen auf dem Boden. Alles
genau.
gut.
Genau, aber wir drücken dir alle Daumen.
Ja, wird schon. Also, ich hatte auch schon nachgefragt, ob eine Ökosystem ohne unabhängige Konferenz auch zur Challenge gehört. Aber
nein.
Das kam nicht dadurch, nein. Ja, na gut. Gut, dann, also wenn ihr noch eine JavaScript-Konferenz kennt, wo man was einreichen könnte, nur her damit. Wie gesagt, ich war überrascht, dass es so wenige JavaScript-Konferenzen gibt.
Aber es ist wirklich so. Was man vielleicht in der Ecke anmerken kann, was wieder positiv ist, die Pod.js, das ist aber ein Meetup, die fängt wieder an. Da habe ich mich sehr gefreut, da kam jetzt die Tage eine E-Mail, findet ihr auch bei Meetup, die Pod.js, und aus der ist irgendwann mal die Ruhr.js, was eine sehr gute JavaScript-Konferenz gewesen ist, hervorgegangen. Und die haben beide Corona nicht so richtig überstanden, aber die Madeleine, die das auch vorher gemacht hat, scheint da jetzt wieder Energie reinzustecken und das geht jetzt bald wieder los. Findet ihr bei Meetup die Pod.js? Können wir ja auch mal in den Shownotes verlinken. Die ist ganz gut.
Wird gemacht.
Genau. Sehr schön. Damit kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Sandra lernt kochen. Und heute etwas, wo ich glaube, es sind keine Nudeln drin.
Ja, Premiere. Kein Nudelgericht. Ich habe es mir zu Herzen genommen. Und zwar gibt es auch eine zweite Premiere, nämlich, ich glaube, Suppen haben wir noch nicht gehabt, ne?
Das ist gut möglich, ja.
Also, heute gibt es Gemüsesuppe. Und dazu wieder aus dem blauen Kochbuch, denn ich habe festgestellt, ich koche doch viele Sachen aus dem blauen Kochbuch. Auch wenn der Dani nervös ist, dass wir wenig Karten haben, aber da geht noch was.
Noch drei.
So.
Ja, eine dazugekommen, oder? Die letzte ist, glaube ich, dazugekommen.
Die letzten zwei sind noch dazugekommen.
Ach so, es wird knapp.
Ja, alles gut. Ja, mit dem einen Rezept, ja, ich muss dieses blöde Rezept wiederfinden. Aber das ist eine andere Geschichte. Sonst muss ich das wieder rausschmeißen. Ist auch in Ordnung. So, und zwar für Gemüsesuppe braucht ihr 750 Gramm Gemüse. Dann so Möhren, Kohlrabi, Blumenkohl, Erbsen, Lauch. Muss man sich nicht unbedingt dran halten. Was auch sehr gut ist, bei Aldi oder Lidl gibt es ja diese Suppengemüse, Packung, fertig abgepackt. Das reicht auch vollkommen dafür aus. Ich habe halt Gemüse, dann muss halt Gemüse putzen, waschen und zerkleinern. Tomaten bei Brühen abschrecken, abziehen und in Viertel schneiden. Dann bisschen Fett erhitzen, Gemüse und Tomaten darin andünsten. Man kann dazu Grieß geben, 100 Gramm. Ich habe den Grieß aber weggelassen. Man könnte auch Reis oder auch Nudeln dazu geben, aber das ist halt jedem selbst überlassen. Dann mit heißem Wasser auffüllen, nämlich 2 Liter. Oder eine Brühe, das ist dann jedem selbst überlassen. Ich habe einfach nur Wasser gegeben. Bisschen Salz zugeben, ankochen und dann 15 bis 25 Minuten fortkochen und 10 Minuten in der Nachwärme fertig garen lassen. Dann die Suppe abschmecken mit und noch Kräuter reintun und als Kräuter passen halt Petersilie, Schnittlauch und Dill ganz gut rein.
Lecker.
Und ist, wenn ich unsere Checkliste anschaue, ist definitiv in der Mittagspause kochen essbar. Skaliert finde ich auch ganz gut für eine Person, auch für mehrere Personen. Und ich bin der Meinung, ist auch in der Büroküche ganz gut kochbar.
Wie lange bist du mit Schneiden da dran?
Also ich brauchte jetzt nur 10 Minuten. Also wenn du das Suppengemüse, diese Fettigmischung da nimmst aus dem Supermarkt.
Ja, die ist ja super, also die ist wirklich gut, weil du kannst sie ja für alles Mögliche nehmen.
Genau.
Aber gut.
Ich glaube, da ist ein Rettich drin, den habe ich da nicht zerkleinert. Den Rettich habe ich nur einfach nur mitkochen lassen und den habe ich dann einfach rausgetan, dass da ein bisschen Rettichgeschmack ist, aber nicht das Gemüse drin gelassen.
Ja.
Ja.
Also ich habe jetzt gerade wegen der Zeit überlegt, ob das mit dem Schnippeln und allem, aber es ist ja danach nur noch hochkochen und ein bisschen köcheln lassen, das dauert auch nicht so lange.
Genau.
Also, doch.
Also, ja, vielleicht hart an der Grenze, ne? Aber, ja.
Und ich habe mich ja gefreut, fällt mir gerade ein, haben wir ganz vergessen, als Follow-up zu sagen, dass sogar unsere Rezepte gekocht werden.
Ja, das stimmt. Vor allem die Pizza, ne?
Die Pfannenpizza war das.
Ja.
Ne, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Folge es war, aber da haben wir drüber gesprochen, dass man nämlich sehr leckere Pizza größtenteils in der Pfanne machen kann. Auch wenn es vielleicht nicht der umweltfreundlichste oder energiesparendste Weg ist. Wobei man könnte sie auch nur in der Pfanne machen. Ja. Dann bekommt man einen richtig tollen Boden hin. Das war sehr lecker und das sah auch auf den Fotos sehr lecker aus.
Ja. Aber zurück zur Gemüsesuppe.
Oh, was haben wir?
Ich weiß, gegen Pizza kann meine Gemüsesuppe jetzt nicht anstinken, aber.
Oh, Entschuldigung, ich wusste gar nicht, ich dachte, wir wären durch mit Gemüsesuppe.
Ach so, okay. Ja, ich wollte eigentlich dir fragen, ob du eine andere Variation hast. Ich wollte dich schon noch einbinden.
Ich war so von der Pizza begeistert und ich wollte nicht vergessen, das zu erwähnen, weil die so lecker aussah. Ja. Ich kenne das Rezept nicht genau, weil es bis meine Frau immer für mich gekocht hat. Aber es ist auch von der Basis-Gemüsesuppe quasi so, wie du das beschrieben hast. Und dann gibt es da so ein Gemisch. Da ist Tomatenmark drin, da ist Basilikum drin und Knoblauch. Also ist nicht unbedingt Büro geeignet. Das ist wie so, es sieht aus wie Tomatenmark am Ende. Okay, da liegt auch viel Tomate drin, ne? Und das da nimmst du einen Teelöffel von und tust ihn in die Suppe. Und durch den Knoblauch und die Tomaten und die Kräuter und das, ne, alles ist da richtig viel Geschmack dahinter. Und das rührst du in die Suppe dann am Ende nochmal rein. Und das schmeckt super lecker. Ich habe überlegt, ob noch irgendwas anderes Spezielles dabei war. Also wirklich, das wird mit auf den Tisch gestellt, ne? Dazu dann noch ein paar Croutons. Und das ist unglaublich lecker. Es ist eine super leckere Gemüsesuppe. Und die profitiert halt primär davon, dass sie, dass diese Croutons und dieses Tomatengemisch da drin sind.
Ah, okay. Das klingt auch sehr interessant.
Ja, es ist, also es sieht erstmal komisch aus, ne? Und ja. Aber es schmeckt, es ist wirklich so, du hast so einen Teelöffel puren Geschmack, den tust du nochmal in die Suppe und das ist echt lecker.
Ja. Ja, aber das geht noch nicht als Tomatensuppe durch, oder?
Nein, nein, es ist eine normale Gemüsesuppe. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht total irre, wird die fast genauso gemacht wie deine.
Okay.
Und du tust halt danach, also einmal tust du die Croutons noch mit rein, die selbstgemachten, und dann dazu nochmal so einen Teelöffel von diesem Gemisch. Das gibt da einfach Geschmack rein und ist sehr lecker. Wenn ich dran denke, kann ich das auch auf die Webseite packen.
Alles klar. So, da war es die Premiere. Suppen.
Und gleich.
Wenn wir so weitermachen, kann ich hier gleich ein ganzes Menü. Okay, Dessert würde fehlen, aber das haben wir ja gesagt, nehmen wir raus.
Ja, ich schreibe mir gerade auf, dass ich das Gemüsesuppenrezept auch für die Homepage bereitstelle. Das heißt, das sollte mit den Shownotes sein. Ansonsten darfst du mit mir schimpfen.
Mach ich.
Ich sehe mich jetzt schon. Ich schneide das in 2 Wochen dann so, oh nein, was habe ich da versprochen?
Dann schneidest du das raus und dann hat sich die Sache erledigt.
Genau, dann geht es nämlich einfach so weiter. So, mitten im Satz. Und jetzt News des Monats.
Zack. Ja, genau. Genau, ja. News des Monats. Was haben wir denn da?
Du hast da 2 Sachen.
Ja, ich hoffe, sie haben. Also, einmal haben wir Signal denkt über einen Rückzug aus Großbritannien nach. Und zwar ist auf der Heise Online die Nachricht erschienen. Verlinken wir unter den Shownotes. Und in Großbritannien ist wohl die Debatte, dass sie eine Chatkontrolle einführen wollen, also das heißt Verschlüsselung halt unterwandern wollen, zum Wohle der Kinder, damit sie Kinderschände halt besser kriegen können. Das Argument kriegen wir irgendwo, das ist irgendwie so ein Totschlagargument für alles, was mit Kontrolle zu tun hat. Und Signal hat gesagt, ja, könnt ihr gerne tun, aber dann werden wir unseren Dienst nicht mehr anbieten, weil das würden sie nicht mit ihren Prinzipien halt nicht übereinkommen. Und auch wenn das mit Kinderschändern natürlich eine grausame Sache ist, die Erfolgschancen sind halt bei, sieht man ja bei anderen Sachen, dass es halt recht überschaubar ist.
Ja.
Und ich muss sagen, Signal, das wäre eigentlich schade. Denn das ist eigentlich eine coole Alternative zu WhatsApp, ne?
Ja, hat sich bei mir aber weder im Freundes- noch im Familienkreis schon gar nicht, aber auch im Freundeskreis nicht so richtig durchgesetzt. Ich habe, glaube ich, 2 Menschen, mit denen ich über Signal schreibe. Und war Signal nicht das, die jetzt auch angefangen haben, irgendwie so noch so Stories und sowas reinzubauen? Also
ja.
Ist irgendwie, es schafft es nicht, sich so als Alternative. Also habe ich auch nicht so das Bedürfnis, gerade in der Familie irgendwie durchzuboxen. Auch weil die alle bei WhatsApp glücklich sind.
Und ja.
Ich bin ja eben Apple-Kosmos gefangen und iMessage ist da wunderbar. Aber ja, das ist das Problem.
Genau. Nee, gut, also ich benutze halt Signal und Trema und die Leute, die mich erreichen wollen, verteilen sich auf die 2 Apps. Deswegen.
Hallo, es gibt ja noch die Sandra-App.
Ja, aber das sind, das sind halt nur für die besonderen Leute, für die besonderen Nerds.
Ja, sonst können wir auch wechseln. Ich habe hier schon mal
angeboten. Nein, weiß ich, aber die Sandra-App ist super, weil ich da auch den Desktop-Client habe, deswegen, also wenn es mir, und Signal müsste ich extra starten. Auf den Rechner.
Ja, also doch, also, dann bleibt die Sandra-App bestehen.
Die Sandra-App bleibt auf jeden Fall bestehen.
Witzig also. Finde ich auch, dass diese Figur, dass dieses Notification-Icon so ein bisschen wie eine Frau aussieht.
Ja, Sandra-App halt.
Und deshalb ist das Sandra-App. Wenn das aufploppt, weiß ich sofort Sandra.
Alarm!
Ja.
Alarm!
Na, Batman hat diesen großen Leuchter. Da hat es nicht gereicht. Kannst du den doch bei dir auf dem Dach anbringen, so einen riesigen, wenn du das so schaffst,
ich
dass
ich das
dann dran,
nicht arbeite sehe. Dran.
Ja.
Ich arbeite dran.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Und jemand hat Geburtstag quasi.
Ja, PDF wurde 30 Jahre alt.
Krass.
Also ich komme mir richtig alt vor.
Mhm.
Ja, und warum ist PDF? Ich glaube, PDF hat es geschafft, halt wirklich ein Format zu werden, wo sich mal alle einigen konnten, wo man halt Dokumente gut verschicken kann, oder?
Aber war das etwas, wo sich alle geeinigt haben? War das nicht so, dass Adobe quasi es eingeführt hat und es dann alle akzeptiert haben?
Ja, ich glaube, das war schon so, aber ich fand es trotzdem erstaunlich, dass sie es geschafft haben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist, glaube ich, eine der wenigen Dinge, die Adobe wirklich selber erfunden hat und gemacht hat, weil Adobe
Genau,
sonst ja
den
so
Rest
ein
haben sie.
bisschen gekauft, ne?
Ja, außer Photoshop, ich meine, das haben sie auch selber
Das
kreiert.
könnte sein.
Aber das müsste ich jetzt live googeln, möchte ich nicht, aber ich meine, Photoshop ist auch einer. Ich glaube, vom Photoshop haben sie jetzt auch den Quellcode vom allerersten Photoshop haben sie ja, glaube ich, auch irgendwie online gestellt.
Das kann sein. Das habe ich nicht mitbekommen. Aber es
Also ich
ist
vom.
überall. Es gibt ja da auch verschiedenste, also das ist ja ein ISO-Standard inzwischen und es gibt ja auch verschiedene Versionen, die auch für verschiedene Anforderungen, ne, also sei es Sicherheit oder
Genau, Formular, Signatur. Also ja. Also mittlerweile kannst du ja auch, gibt es ja auch Dienste, wo du halt PDFs halt unterzeichnen kannst online. Also, ja, warum ist für mich so, also das hat mir so gezeigt, dass ich total alt bin.
Aber ich muss sagen, die Software von Adobe nutze ich wirklich nur, wenn es nicht anders geht.
Also ich habe sie schon lange nicht mehr benutzt.
Ja, ich auch nicht. Also ich weiß, ich hatte mal irgendwas. Was, warum hatte ich denn da? Ich weiß nicht mehr, was der Grund war, aber es gab irgendeinen Grund, dass ich Adobe brauchte, um gewisse PDFs zu öffnen oder darin arbeiten zu können, weil heutzutage am Mac ist sowieso PDF sehr gut supported.
Auf Linux mittlerweile auch, ja.
Genau, also ich wollte jetzt nicht, also ne, Linux kenne ich in der Hinsicht nicht gut genug, aber eigentlich die Standardprogramme reichen da vollkommen und ansonsten gibt es immer noch sehr gute Drittanbieter, die auch Software mit PDFs machen, die auch sehr gut ist. Also kannst auch am Smartphone, kannst überall sehr gut mitarbeiten. Ist ein tolles Format, also so was die Verbreitung und so angeht und ja.
Also quasi Standard, ne?
Ist ja ein ISO-Standard, also von daher ist gekommen, um zu bleiben.
Genau. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, Daniel, du warst wieder einkaufen. Im Internet.
Ja, kommen wir zu Ramsch aus dem Modem. Aber erstmal geht's zu dir, weil du musst dir jetzt einen Mac kaufen, habe ich gehört.
Ja. Na ja, müsste ich eigentlich, tue ich aber nicht. Und zwar, ich habe heute in meiner Bubble, ist mir vorbeigeschlittert, dass ein neuer Editor kreiert worden ist, nämlich von den Leuten, die auch bei Atom Editor mitgearbeitet haben. Der heißt z.dev. Und da gab es nämlich die Alpha-Version kann man halt testen aufgrund von Einladungen. Die Einladung habe ich auch angenommen. Und dann habe ich festgestellt, kann ich nicht testen, ist nur für den Mac. Und ich habe mir mal die Features-Liste mal angeschaut, die preisen halt, dass man halt wohl sehr gut mit mehreren Leuten an den Textdateien halt arbeiten kann. Und das ist wohl das jetzt aufschlagende Feature. Also, wer jetzt für neue Editoren halt ausprobieren möchte, das und ein Mac hat, das wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Also vielleicht könntest du mir ja mal sowas weiterleiten. Dann probier es gerne mal
Nee.
aus.
Ja, kannst du. Kann ich gerne tun. Mache ich auch. Ja, ich muss gucken, ob da noch Einladungen sind oder ob ich meine irgendwie wiederverwenden kann für dich. Muss ich mal gucken.
Ja, dann sag kurz Bescheid, sonst gehe ich nämlich auf die Waiting-List, weil ich habe jetzt gerade, ich hatte erst gedacht, oh nein, von den Machern von Atom schon wieder ein HTML-Ding. Aber sie scheinen das ja genau anders zu machen diesmal. Und der ist sogar schneller als Sublime-Text, sagen sie.
Genau, das hat mich sehr beeindruckt. Weil Sublime eigentlich schon echt mega schnell ist.
Deshalb bin ich gerade da ein bisschen neugierig drauf. Ich joine auch mal der Waiting-List, weil manchmal ist das ja.
Ansonsten gucke ich gleich mal, dass ich da eine Einladung für dich kriege.
Ja, das wäre sehr, sehr toll. Also ich mag auch, dass sie so sagen, hey, Pair Programming ist einer unserer Schwerpunkte.
Genau, also das ist das Feature, was mir so ins Auge gefallen ist, weil die anderen haben das irgendwie auch im Petto, aber die sind das nicht so am Highlight, ne?
Das stimmt, ja.
Deswegen, ja. Und die langjährigen Hörer wissen ja, dass ich eigentlich ein Atom-Fan war. Und deswegen bin ich da immer sehr neugierig, wenn ich das so eine Headline lese von den Machern von Atom.
Ja.
Und ich finde es gut, dass da Visual Studio Code da nicht das Feld allein überlassen wird.
Ich bin da sehr weg von, muss ich sagen. Also ich habe eine lange Zeit wieder mit VS Code gearbeitet. Gerade bin ich mit IntelliJ sehr zufrieden. Und ja, ich versuche immer wieder Vim eine Chance zu geben, aber ja. Ist schwierig.
Also es reicht ja, einen Vim-Man im Projekt zu haben.
Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Gut, also Z schauen wir uns an und irgendwie werden wir das bestimmt nochmal in einem Follow-up besprechen können, weil irgendwie werde ich schon an so einen Invite kommen und dann würde ich es auch mal ausprobieren.
Sehr schön. Und du warst auch noch unterwegs, hast du was gefunden?
Ja, ist bei Mastodon mir entgegengespült worden und habe ich es so am Rande bemerkt und dann bin ich draufgegangen und war super begeistert. Und zwar ist die Rede vom Mediathek View Web. Und das ist nicht weniger als eine Suche oder eine Web-UI, mit der man quasi in allen öffentlich-rechtlichen Mediatheken suchen kann. Ich glaube, da ist eine Elastic dahinter, das Projekt ist auch bei GitHub. Und da gibt es halt eine Webseite quasi, auf der man das benutzen kann. Und was ich persönlich richtig, richtig gut finde, ist, du kannst natürlich nach Sachen suchen, nach irgendwelchen Dokumentationen oder Themen, die dich irgendwie interessieren. Und für jeden Suchbegriff kannst du dir einen RSS-Feed generieren lassen, den du dann in deinem RSS-Reader der Wahl nutzen kannst. Ich bin ja so ein riesiger RSS-Fan schon immer gewesen. Ich habe einen RSS-Reader, der heißt Reader und ne, da abonniere ich alle Blogs, die mich so interessieren. Und das ist jetzt für mich halt einfach die Möglichkeit, quasi dann auch Notifikationen zu bekommen, wenn da irgendwas ist, was mich so interessiert. Und ja, ist nicht nur eine gute Suche, es gibt auch so einen Video-Icon und da kann man irgendwie was mit den Dateien machen, die da verlinkt sind. Aber das weiß ich nicht genau, was man da macht. Also man kann es auf jeden Fall angucken.
Ist es vielleicht ein Download?
Ja, ich wollte das jetzt nicht so.
Ach so. Also es ist ein Download, so hat die Sandra das jetzt gesagt.
Ja.
Den Mediathek-View kenne ich noch als Desktop-Client. Der war, wo die Mediathek gerade online gegangen ist. Was einer der Tools, die dann entstanden sind. Und den habe ich immer früher halt als Desktop-Client, um halt die Folgen runterzuladen.
Genau, also das ist jetzt quasi, ich glaube, es ist dasselbe Backend ist.
Mhm.
Und wie gesagt, alles Open Source, kann man sich alles angucken. Und die bauen dir das halt zusammen. Und ja, du kriegst halt dann, du kannst die Sachen runterladen, dir angucken und alles über eine UI. Und das ist wirklich sehr gut. Es lohnt sich definitiv, hier auch die GitHub-Seite sich anzugucken, weil sie da definieren so ein bisschen, wie man diese Queries nutzen kann, die Suchqueries. Also du kannst da sagen, ich möchte alle Tagesschau-Beiträge, in denen es ums Klima geht, zum Beispiel definieren. Ja. Und dann hast du nicht nur die Suche, sondern wieder, wie gesagt, du kannst auch gleich sagen, ich möchte das als RSS-Feed haben, bekomme also immer eine Notification quasi, wenn da was passiert ist, was nach meiner Suchquery passt.
Mega.
Es ist richtig, also ich find's technisch toll und ich finde toll, dass das so offen und verfügbar ist und ja, wenn ihr auch, also auch wenn man einfach nur so ein bisschen da drin suchen möchte, ist das schon gut. Man kann das aber auch sehr gut instrumentalisieren für anspruchsvollere Suchen dann.
Cool, cool, cool.
Ja.
So, das war Einkaufstour im Internet.
Ramschaus dem Modem.
Hallo, ChatGPT hat gesagt, du warst einkaufen im Internet.
Ja.
Oh.
Kommen wir zu den Themen.
So, genau, Themen. Ein bisschen mehr hier Konzentration.
Genau.
So, erstes Thema für heute ist Dependency Spin. Und genau. der Daniel hat da einen Erfahrungsbericht mitgebracht.
Ja, ich war eigentlich ganz begeistert, dass das so ging. Ich hole jetzt ein bisschen aus, denn eigentlich, das ist auch unser zweites Thema, haben wir so ein bisschen über das Thema Patchen von Libraries und Frameworks, wollen wir heute noch sprechen. Und in dem Rahmen habe ich halt erzählt, was ich jetzt die letzte Woche gemacht habe. Ich habe nämlich in meinem Frontend-Projekt gerade so ein bisschen Probleme, wie manche Libraries ihre Dependencies definiert haben. Ja, das heißt, ich habe Library A und die braucht eigentlich Version 2 von meiner Library B. Ich habe aber 2 und 3 irgendwie im Projekt und wenn ich Pech habe, dann kriegt sie auf einmal 3 rein. Ja, was einfach daran liegt, wie Node oder wie NPM die Dependencies ablegt. Die werden nämlich meistens gerade in einem Monorepo, und in dem bewege ich mich in diesem Fall, in den höchsten Node-Modules-Ordner gepackt, wo es passt. Ja, ganz oberflächlich. Wer da mehr zu wissen will, Enter.js besuchen. Und ich hatte also einfach das Problem, in dem Fall, ich kann konkret sagen, wir migrieren gerade unsere Vue-Anwendung von Version 2 auf 3. Wir haben Monorepo mit mehreren Apps. Und ein paar Apps sind halt auf 2, ein paar sind jetzt bald auf 3. Und es gibt dann eine Library, der Vue Template Compiler. Der ist eigentlich nur für Vue 2 da. Der hat aber eine Abhängigkeit auf Vue, die ohne eine Version auskommt, sondern die einfach auf dem Pfad beruht. Darüber könnte man jetzt lange diskutieren. Ich habe der Sonnensandra sehr viel Geld dafür gegeben, dass wir das lassen. Ja, also es wäre jetzt nicht ins NPM.
Ich bin eine reiche Frau, ich muss nie wieder arbeiten.
Nie wieder. Also heute nicht mehr, morgen vielleicht. Auf jeden Fall, das Problem ist, falls ihr das auch mal habt, dass der Vue Template Compiler halt keine Version von Vue definiert, sondern nur einen Pfad zu Vue hat. Wenn da aber an der Stelle nicht Vue 2 wartet, sondern Vue 3, ist es doof. Und das hat uns halt einfach so Fehler ohne Ende produziert. Und PNPM, und soviel ich weiß, auch Yarn und NPM, also ist jetzt kein reines PNPM-Feature, erlaubt einem, diese Dependencies von außerhalb zu pinnen. Das heißt, ich kann sagen, hey, in meinem Projekt, liebe Dependency, wenn du bei mir in meinem Node-Modules-Ordner sein willst, dann ist Vue immer in Version 2. Und das heißt, obwohl da die Dependencies aus mir unerklärlichen Gründen komisch definiert sind, gibt es bestimmt einen wunderbaren Grund, den mir irgendjemand erklären kann, kann ich für mein Projekt einfach auch unter Berücksichtigung unserer speziellen Situation, dass da mehrere Vue-Versionen rumfliegen, sehr präzise die Dependency pinnen. Und das fand ich super, wie das im PNPM ging. War ein bisschen Suche, weil man auch erstmal auf die Idee kommen muss, diese Versionen zu pinnen aus dem Java-Umfeld. Können wir vielleicht auch noch gleich bringen. Oder aus dem Maven-Umfeld kenne ich's. Fühlt sich immer so ein bisschen nach Patchen an, weil ich ja quasi in der Library sage, du, ich weiß gerade besser, welche Abhängigkeit du haben sollst. War aber in unserem Fall wirklich gut, weil ansonsten hätten wir sehr umständlich Sachen umbauen müssen, um diesen Konflikt da aus dem Weg zu gehen. Und das Schöne ist halt, wir können jetzt fürs ganze Monorepo definieren, hey, wenn der Vue Template Compiler eine Dependency ist, dann zeigt der immer genau auf diese eine Vue-Version. Das heißt, wir haben auch nicht mehrere Versionen von Vue 2 bei uns im Projekt, wobei das war jetzt kein ernstes Problem bei uns. Genau, und das kann man halt in beliebig weitertreiben. Man kann auch Dependencies definieren, die der gar nicht hat und sagt, du bist jetzt eine Pair-Dependency davon, das muss jetzt mit drin sein oder eine Dependency. Ja, fand ich super, klappt sehr gut, darf gerne so weitergehen. Ja, was sagst du denn aus der Java-Ecke dazu?
Ja, also wir haben natürlich solche Fälle halt auch. Das geht vor allem bei Frameworks, die halt irgendwelche Libraries drin im Bauch haben oder halt, also was mir sofort einfällt, ist halt die Spring Boot Starter. Die haben dann halt, die sind ja meistens auch so eine BOM, wo halt mehrere Dependencies halt drin ist und dann willst du doch eine neuere Version halt haben und nicht das, was das Starter halt mitbringt. da wirst du halt, da bist du auch die Vision am Pinnen oder am Definieren, dann machst du es halt eben Dependency Management. Oder halt, du hast mehrere Sachen, die bringen dieselbe Library mit, nur in unterschiedlichen Versionen, und musst du dem Dependency Management auch sagen, welche er nehmen soll. Dass es nicht kein Zufallstreffer ist, welcher er nimmt. Dann pinnst du das auch in Dependency Management. Das heißt, ist halt nicht eine schöne Sache. Man muss sich entscheiden, und da merkt man halt, man sollte nicht immer wild Dependencies reinbringen, sondern auch mal gucken, ob man die Sachen auch wirklich braucht. Also vor allem bei den größeren Projekten, irgendwann mal sind da Dependencies drin, die gar nicht benutzt werden und die aus historischen Gründen halt drin sind. Und ja, das ist für mich eher ein Zeichen dafür, dass man Dependency nochmal aufräumen sollte. Aber den Fall, den du jetzt gesagt erzählt hast, ich glaube, das ist sonst auch so eine Sondergeschichte mit Vue.js 2 und 3. Ich glaube, das ist auch der Situation geschuldet, dass ihr ein Monorepo habt. Ich glaube, mit einem geteilten Repo wäre das, da hättet ihr ja auch andere Probleme, wäre das ja nicht aufgekommen. Aber ja, das mit den Dependency-Pinnen ist halt bekannt. Ich frage mich immer dann manchmal, ob man nochmal tiefer steigen soll, ob man vielleicht noch ein anderes Problem hat, aber ja, hätte Fahrradkette. Meistens hat man nicht die Zeit dafür, das da auf die Suche zu gehen.
Also bei uns ist es, also du hast vollkommen recht, in einem Monorepo tritt das Problem auf, weil wir mehrere Frontend-Apps haben, die quasi auch unabhängig laufen. Und naja, eigentlich macht NPM oder jeder, der Node Package Manager, das logische, erpackte Dependency so hoch ins Filesystem, wie es irgendwie Sinn macht.
Mhm.
Und das ist so ein klassisches Problem beim Dependency Management, dass wenn du dann verschiedene Versionen hast oder die, noch schlimmer ist, die bringen irgendwie welche noch Dependencies mit, ja, wo du dann in Konflikte geraten kannst. Und bei uns ist es halt jetzt gerade durch ein paar Umbaumaßnahmen, die wir gemacht haben, so ein bisschen hochgebabbelt. Und es war das Einfachste, hier einfach mal konkreter zu sein. Ich muss nämlich wirklich sagen, ich verstehe nicht, warum der Vue-Template-Compiler eine Version, also man kann bei NPM, wenn man eine Dependency definiert, eine Version angeben, eine Versionsrange. Du kannst einen GitHub-Link eingeben, wenn du möchtest, ja, zu einem Repository. Du kannst aber auch einen Pfad eingeben. Und das mit dem Pfad als Version habe ich bis jetzt immer nur in ich möchte mal was ausprobieren, rumprobieren Projekten gemacht. Nie produktiv. Ja, das ist mir total, also ich habe immer gedacht, oh Gott, wenn ich aufs Filesystem brauche, dann ist da irgendwas kaputt, ne?
Ja, da würde ich dir zustimmen.
Aber wenn du mal sagst, ich möchte jetzt mal gerade was simulieren und ich habe die Library, die wir selber entwickeln, ja, hier auch nochmal ausgecheckt und jetzt nehme ich mal den direkten Pfad dahin, wobei das geht auch anders in NPM, aber ich sag mal, ich habe das jetzt mal konstruiert, finde ich okay. Dass der Vue-Template-Compiler, den du bis Vue 2.6 brauchst, das so definiert, finde ich sehr komisch. Ich verstehe zwar, dass der Pfad, der ist immer richtig, weil Vue-Template-Compiler sollte neben Vue im Repository in den Node-Modules liegen. Ich verstehe aber nicht, warum die nicht mit einer Versionsnummer da gearbeitet haben, um das klarer zu machen. Du kannst ja auch eine Peer-Dependency definieren in NPM, ja, ja, wo du sagst, das sollte hier sein und dann nehme ich das auch. Und
also das klingt für mich irgendwie, das klingt für mich so ein bisschen nach, da hat jemand die Aufräumarbeiten nicht zu Ende gemacht.
Ja, ja, ich würde es gerne mal verstehen. Vielleicht mache ich da auch mal ein Issue in dem GitHub-Repository auf. Nicht, um da rumzustänkern. Ich würde es einfach gerne verstehen. Also, wenn da jemand wäre. Vielleicht ist auch einer der Hörer und sagt, hey, es macht voll Sinn. Denk mal an das und das Szenario. Ich fand es in dem Fall jetzt eher hinderlich. Und ja, ich fand es aber eigentlich ganz sauber, weil wir ganz klar in unserer Haupt-Package-JSON im Projekt jetzt stehen haben, wie das sein muss. Und wir machen keinen Schmuh, sondern eigentlich sagen wir, hey, wenn der Vue-Template-Compiler in der Version drin ist, dann wird dieselbe Version als Vue von Vue reingeladen.
Ja.
Und ja, dann kann man das bei NPM und den anderen Package-Managern oder auch bei PNPM sehr gut nachvollziehen, weil die generieren so ein Log-File. Und dann sieht man auch, wie er die Dependencies interpretiert und auflöst und wo die zu finden sind. Und hat auf jeden Fall unser Problem behoben. weil wir vorher auch manchmal so ein bisschen Probleme hatten, je nachdem, dass bei einem Install nicht immer dasselbe rauskam, weil diese beiden Versionen da irgendwie auf unterschiedlichsten Wegen in den Ordnern gelandet sind. Und jetzt ist es super präzise und ich finde es gut.
Mega. So, wenn die Leute sagen, solche Probleme haben wir in der Java-Welt nicht, das stimmt nicht, denn ich kann mich noch erinnern, vor 10, 15 Jahren, da gab es solche Ideen halt auch und im Maven, ich weiß nicht, ob das noch immer noch geht, aber im Maven konnte man auch feste Pfade auf dem Filesystem halt ablegen und das hat sich irgendwann mal zu Recht mal als Bad Practice halt erwiesen und deswegen hat sich das zum Glück aus der Java-Welt wird das jetzt einfach unterlassen.
Also in einem Debug-Rum-Ausprobier-Kontext, ja, der weit weg von Produktion ist, finde ich es okay.
Ja, ja, da gebe ich dir vollkommen. Also mir geht es jetzt wirklich um halt Projekte, die halt halt ausgeliefert werden, ne?
Ja.
Also kein also Debug-Situation, das ist für mich noch was anderes. Aber das geht halt darum, so wie du es beschrieben hast, dass es halt live gegangen ist.
Ja.
Und diese Situation. Also ich habe das zu Tomcat-Zeiten und noch früher habe ich gesehen, dass sowas in Projekten gemacht worden ist. Zum Glück hat sich das, wie aus meiner Sicht zu Recht halt, wird es nicht mehr gemacht.
Also ich habe mich auch schon ungelogen, und es war kein kleines Unternehmen, per FTP auf den Server connected und das Jar in den richtigen Ordner reinkopiert, damit die Library im Server verfügbar war.
Ja.
Wo ich bis heute, also das hat sich schon damals falsch angefühlt, ja, aber wir waren jung, wir wussten es nicht besser. Heute würdest du es so nicht mehr, auf gar keinen Fall mehr so machen, ja, aber ja. Das gab es damals halt auch einfach und dann wurde, und wir wollen gar nicht von Ahnzeiten reden.
Ja. Na, hör auf, da wurden die Jars noch mit eingecheckt in Subversion oder so, ja, wenn in Subversion überhaupt ein Einsatz war.
Wenn überhaupt, ja, genau. Ja. Also von daher, das gibt es in allen Ökosystemen und ich finde ja, die Möglichkeit zu haben, nicht immer schlimm. Das Problem ist, wenn es irgendwann der Standardweg ist, ist es ein bisschen doof. Und hier in dem Fall, ich sag mal, es gehört zur Konfiguration des Projekts dazu. Ja, es ist offen einsehbar, wo wir Dinge anders haben möchten. Und da ist es, glaube ich, im Sinne des Erfinders, weil sonst würden da die Tools das nicht anbieten.
Ja. Naja, und hier sehen wir auch die goldene Regel, nur weil etwas technisch geht, heißt auch lange nicht, dass man es technisch machen sollte.
Das stimmt.
Ja. So, da habt ihr Dependencies gepatcht. Aber keine Libraries oder Frameworks, oder?
Wir haben gepinnt, nicht gepatcht.
Ja. Gepinnt. Denn patchen bedeutet was anderes.
Genau, patchen ist ja, das habe ich zwar die Tage auch gemacht, das ist aber jetzt auch wieder, jetzt erzähle ich noch was, aber auch nur, wir hatten nämlich mit diesen ganzen Dependency-Hickhack ein bisschen Probleme und da bin ich auch mal in die Dependency ins JavaScript reingegangen und habe mir da eine Zeile auskommentiert oder reingeschrieben, weil ich noch was ausprobieren wollte. Ja. Ich hätte es gar nicht live nehmen können, weil die Node-Modules bei uns logischerweise nicht in Versionskontrolle sind, ja, sonst ist nur bei mir lokal, was ich da mache. Aber ja, das kann man natürlich auch weiter treiben und das gerade mal patchen oder anpassen. Denn das, worüber wir sprechen wollen, das heißt, ich beschreibe mal den saubersten Weg.
Ja.
Oh, ich habe hier Spring. Mir fehlt etwas. Ich gehe auf GitHub, ich ziehe es mir, ich mache einen Fork und den habe ich jetzt für mich in der Firma und der macht diesen einen Patch und danach nutzen wir dieses Spring.
Ja.
Wir sind glücklich. Unser
genau.
Ding ist gepatcht, ja.
Bis Spring neue Version rausbringt.
Bis Spring diesen schlimmen Bug fixt, der in der einen meiner Version drin war, ja. Keine
genau.
Ahnung, ja.
Ja.
Ja, das ist schon wieder, also auch hier kann ich aus Geschichten erzählen, wo ich Firmennamen nicht erwähnen sollte. Ich kenne Firmen, die gesagt haben, oh, wir wollen dieses Framework einsetzen. Wir wollen aber auf jeden Fall sicher sein, dass wir nicht abhängig erpressbar sind, weil wir das Framework von denen verwenden. Also ziehen wir uns einen Fork und haben eine Entwicklungsabteilung, die das für uns weiter betreibt. Aber wir werden nichts zurückgeben. Wir machen das in unserem Fork alles. Maximal holen wir uns aus dem Original-Brunch die Changes nach.
What can possibly go wrong?
Ja, lass mich kurz überlegen. Aber spielen wir es mal durch. Was kann denn? Was ist denn? Also, was ist das Problem?
Naja, du entwickelst dich halt weiter. Du kannst am Anfang vielleicht noch die Mergers halt mit rübernehmen und die Diffs sind halt überschaubar. Nur wenn du dann eine Entwicklung übernimmst, die halt nicht dem kompatibel ist, was sich der Original-Maintainer gedacht hat, dann kommst du irgendwann mal zu dem Punkt, dass du es nicht einfach mal reinmergen kannst, sondern dann bist du wieder Entwicklungsarbeit halt am Investieren. Und du weißt halt nicht, nur weil das, was du dir gedacht hast, ob das auch mit den nächsten Versionen halt weiterhin funktionieren wird.
Du läufst also irgendwann darauf hinaus, dass du sagen wirst, wir werden nicht das nachziehen, was die jetzt machen. Den nächsten Major-Sprung machen wir nicht mit. Ja? Entweder wir sind anderer Meinung, wir wollen das nicht, keine Ahnung. Das heißt, irgendwann wirst du in eine andere Richtung gehen.
Das heißt, du hast kein Spring-Framework mehr, sondern ein Winter-Framework.
Oh, ja. Genau, und das ist so ein bisschen das Problem. Das hast du halt, jetzt ist Spring Framework, da kann natürlich jeder sagen, ach ja, das ist ja ein riesiges Ding. Aber hier bei meiner kleinen Library, da ist es ja kein großer Akt. Ja, und ja.
Ja, also dann nehmen wir vielleicht was Kleines. Was ist Kleines? Ich rede jetzt von der Java-Welt, weil ich mich da auskenne. Vielleicht so eine Commons-Library, ne?
Ja, das ist doch, da ändert sich doch gar nichts. Das ist doch total einfach, oder?
Genau, da ändert sich ja wenig und da kann ich auch was ändern, aber blöderweise haben sie doch vielleicht einen Bug gefunden oder da muss halt ein, und da ist genau die Klasse betroffen, wo ich auch was rumgewurschtelt habe und ja, wie kriege ich jetzt meine Änderung? Das heißt, ich muss auf jeden Fall, es ist nicht einfach nur mal Dependency hochziehen, sondern ich muss dann anfangen, gucken, ob mein Code, der ja auch noch bei mir produktiv läuft, auch mit den Änderungen halt irgendwie kompatibel ist. Ne? Also ich muss auf jeden Fall Aufwand reinstecken.
Genau. Aber jetzt habe ich das Problem. Also, Entschuldigung, Com Libraries, ich wollte es ordentlich machen. Ne? Ich habe die angeschrieben, Apache Commons. Ich hätte gerne meine Spezialmethode, ja. Und das ist zu speziell, das wollen sie nicht reinmachen oder keine Ahnung was. Aus Gründen wird das nicht übernommen. Was mache ich denn jetzt?
Naja, ich würde intern halt eine eigene Library halt anfangen, die vielleicht eine Abhängigkeit zu der Commons Library hat, aber nicht in den Commons Library selber patchen.
Genau, also entweder hast du ein Framework oder so, dass das vielleicht sogar über Plugins oder so erst unterstützt. Dann würde ich sagen, okay, dann musst du so ein Plugin oder ne, so eine Erweiterung, sage ich jetzt mal, schreiben. Dann bist du weiterhin in der Sache sicher und musst dann auch, wenn das Framework sich weiterentwickelt, nur dein Plugin entsprechend anpassen. Ne? Das heißt, du kriegst das komplette Framework weiterhin kostenlos geschickt und deine hochspezialisierten Anpassungen, die sind halt das, worauf du dich konzentrieren kannst.
Ja, oder Idealfall, also auf jeden Fall mit den Leuten erstmal reden, vielleicht erstmal auch auf falschen Trichter und wenn die Idee gut finden, dann einfach contributen. Das ist ja gerade bei den Apache-Projekten. Bei Spring ist das eigentlich auch ganz, ja gut, man muss dann halt, wie heißt das, Agreements, Contribution Agreements halt unterschreiben, aber das ist eigentlich relativ einfach. Und die sind eigentlich dankbar, vor allem bei Bugs, weil du hast dich ja schon damit beschäftigt, wo die Ursache halt ist und dann ist eigentlich den Patch zu schreiben relativ einfach.
Genau, also da würde ich auch wirklich sagen, genau wie du gesagt hast, ne, in die Kommunikation gehen. Es kann natürlich je nach Unternehmen, in dem man arbeitet, schwieriger sein, weil auf einmal einer sagt, wir können doch nicht unsere wertvolle Arbeitszeit kostenlos diesem Framework zur Verfügung stellen, das wir genau kostenlos nutzen. Ja? Dann ist das wieder so eine Sache, wo man vielleicht im Unternehmen ein bisschen die Überzeugungsarbeit leisten muss. Aber im Endeffekt profitiert ja auch das Unternehmen nur davon.
Ja, genau. Erhöht die Sichtbarkeit, macht attraktiv für andere Bewerber etc. etc.
Genau. Und ansonsten, wenn ihr jetzt sagt, ich bin aber in so einer doofen Firma, naja, wenn es ein Bug ist und ihr das als Bug-Report drin habt, vielleicht sogar schon den Bug-Report kennt, vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, um einfach mal in der Freizeit ein bisschen zu contributen und was mitzumachen.
Genau. Ist auch gut für die Vita.
Genau. Also, und die Projekte sind alle sehr, sehr, sehr dankbar für jede Hilfe, die es gibt. Ne, also da könnten wir jetzt schon wieder die letzte Folge abspielen. Ne? Genau. Aber ansonsten, dieses ganze Patchen, es macht keinen Sinn. Also, es ist
also
einfach falsch.
Also, ja, also in dem Moment, wo ihr das tut, fühlt sich total toll an, wenn man schnell vorankommt. Aber die Schulden, die ihr damit aufnimmt, das ist halt, das sind Schmerzen in der Zukunft, die ihr damit reinnimmt. Also, Idealweg wäre halt, Bug-Reporting machen und hoffentlich habt ihr Zeit, dass ihr darauf auf den Bugfix halt was warten könnt. Die meisten Projekte sind aber relativ schnell, wenn man da mit denen freundlich unterwegs ist. Und der zweite Weg wäre halt, einen Wrapper drumherum zu bauen. Aber auf gar keinen Fall selber zu patchen und dann bei sich das irgendwie zu nehmen.
Ja, weil die Sache ist auch die, also gerade wenn man sich so denkt, oh, die nutzen das aber falsch oder die machen das falsch, würde ich vielleicht auch nochmal das eigene Herangehen hinterfragen. Also wenn es überhaupt nicht zusammenpasst, wie ich mir meine Anwendung vorstelle und was Spring, nehme ich jetzt mal als Beispiel, sich da vorstellt, wie ich das mache, wenn das nicht zusammenpasst, dann kann es auch einfach sein, dass entweder ist Spring komplett das falsche Framework, dann solltet ihr es nicht nutzen. Oder aber man hat selber der Fehler liegt auf dieser Seite und oh, so wie wir das machen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, lass uns mal daran orientieren, wie große etablierte Frameworks das machen.
Und da kann ich eine Anekdote aus einem Projekt, was schon vier Jahre zurück ist, da hatten wir haben ein HTTP-Components benutzt und da war eine Zeile Code gewesen, wo halt was war das? Nicht Status Code, sondern ich glaube Method oder sowas. Ein Header. Header eingeschafft und da war immer to uppercase drin. Und ich habe gesagt, das ist fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und da habe ich dann auch den HTTP-Components mal angeschrieben und die haben mich halt verwiesen auf den RFC, dass halt die Header halt, ob große oder Kleinschreibung, halt total unerlässlich sind, deswegen wollen sie das nicht bei sich drin haben. Und dann stellt sich heraus, dass halt die Schnittstelle, die ich benutzt habe, die Header halt falsch ausgewertet hat, ja.
Oh,
und
ja.
Und deswegen musste ich da halt mit diesen Uppercase halt arbeiten. Und da kam, weil ich nicht die Erste war, die drauf gestoßen ist, ist dann ein Kommentar. Dir, Future-Hacker, don't waste your time with this line of code. Und dann auch verlinkt auf den Issue es war eine Mailingliste, dann den Link in die Mailingliste gesetzt.
Ja, das ist doch perfekt. Und dann hat auch wieder die Library gewonnen, weil die Dokumentation besser wurde.
Ja, genau.
Ja, und ich habe echt schon viele Sachen gesehen. Ich habe schon gesehen, dass jemand sein eigenes Backend-Framework quasi geschrieben und also irgendwas genommen und dann erweitert hat, weil man es besser wusste. Und das ist so, verstehe ich bis heute nicht. Ich habe schon Leute gesehen, die ihr eigenes Frontend-Framework geschrieben haben. Und zwar für Produktivanwendung, also nicht, um mal ein Frontend-Framework geschrieben zu haben, was ja vielleicht eine schöne Fingerübung ist, ja. Aber die das produktiv genommen haben, nur in ihrer Firma, weil sie gesagt haben, ach, React, Angular, Vue, die haben alle keine Ahnung. Ich weiß das besser. Spoiler, nein. Ich habe auch schon gesehen, wie jemand Kubernetes nachgebaut hat quasi. Also, das sind alles solche Sachen, wo ich sage, ja, ich bin beeindruckt von der Leistung, dass das jemand kann, ne, und was sie da schreiben. Ich würde ganz stark davon abraten, das produktiv einzusetzen. Wenn man dann nicht, also vor allem wenn die Motivation ist, ich weiß es besser als Google oder Facebook oder keine Ahnung wer, die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz gering, dass man sich da vielleicht ein bisschen übernimmt.
Aber nur ein bisschen. Und wenn ihr doch meint, ein Frontend-Framework selber schreiben, zum Beispiel ihr es besser wisst, dann setzt ihr einfach das Open Source. Fertig.
Ja, genau. Und dann könnt ihr auch gucken. Und wenn es keiner nimmt, dann ist es vielleicht...
Vielleicht ist das doch nicht so eine gute Idee.
Ja, oder auch, ne, also ich bin absolut dafür, dass jemand, wenn man Ideen hat, Sachen neu zu machen, Open Source stellen, ja, oder auch bewusst einsetzen. Also wenn man sagt, hey, ich habe hier diese coole Serverlösung jetzt in Go geschrieben für unser Projekt und das löst unser Problem hier, ne, und wir als Team stehen dahinter auch und nutzen, dass es, also das ist okay. Wenn ich aber sage, ich weiß es besser als alle anderen und alle anderen sind blöd und nur meine Variante ist richtig, ist die Motivation so ein bisschen fraglich, ne?
Aber nur ein bisschen.
Genau, also ja.
Nun, ich glaube, da hätten wir alle Aspekte durch, ne?
Ja, ich hoffe doch. Ich will jetzt auch niemanden davon abhalten, das nächste Spring zu schreiben.
Um Gottes Willen. Also, den Namen hätten wir schon, Winter-Framework.
Ja, ich frage mich gerade, wo diese Grenze ist. Woran merke ich, dass ich da gerade keinen Mist mache?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, sag mal so, ein Indikator wäre halt, das Open Source zu stellen. Und ja, dann gucken, ob die anderen Leute das nutzen. Oder Feedback von anderen. Gut, meine Side-Projekte auf GitHub, die könnten auch ein bisschen mehr Liebe gebrauchen, aber gut, ich habe das wirklich als Side-Projekt. Ich habe das nirgendwo produktiv im Einsatz. Ja. Ich glaube, das, also ich würde spontan GitHub, also das einfach veröffentlichen und gucken, wie die Resonanz ist.
Ja, und ich würde halt auch gucken, wie wird die Konkurrenz gemessen, ja? Damit ich auch belastbare Zahlen habe im Vergleich. Also wenn ich sage, meins ist performanter, ja, es gibt genug Performance-Tests für alle möglichen Arten von Frameworks, dann muss ich mich da halt mal reinsetzen und sagen, okay, wie macht denn mein Framework das? Was ist denn, wenn ich jetzt hier die Beispielanwendung implementiere? Wie sind denn die Response-Zeiten oder die Interaktivität? Ja. Ne? Also wie groß ist das Ganze am Ende und so weiter und so fort. Und ich glaube, dann hat man ja auch Argumente, und zwar rationale, ne, dann, und das andere Nutzerfeedback, klar, wie ist die Developer Experience, wie gut lässt sich das nutzen, also, was bringt dir das superschnelle Java-Framework, wenn du sagst, boah, das ist so ätzend, einen Controller zu schreiben, ja.
Und man muss sich vor Augen führen, ja, auch die Großen haben halt eigene Frameworks gebaut, die haben sie aber Open Source gestellt, ne, und da hat sich halt eine Community drumherum gebildet.
Ja, genau, da ist auch für mich die Hauptmotivation. Ich muss mich halt fragen, was bietet meine Firma da gerade an? Also wenn ich in einer Firma arbeite und jetzt fange ich an, ein Server-Framework zu schreiben, um Webserver zu machen, ist das Produkt meiner Firma ein Webserver, ne?
Ja, gut, aber die Frage ist halt, also ich bin jetzt mal kurz, also ich verstehe deine Argumentation, würde ich auch d'accord gehen, aber da gibt es ja Leute, die Argumentation bringen halt, ja, was ist auch mit Google und Facebook, deren Hauptfeld ist ja auch nicht Frontend-Frameworks zu bauen oder Orchestrierungswerkzeuge zu bauen. Ihr Geschäftsmodell liegt ja auch woanders.
Ja, stimmt, aber die scheinen das ja trotzdem als Firmenziel mit reingeholt zu haben, weil sie darüber die eigenen Cloud-Produkte weiterentwickeln und so weiter und so fort, ne? Und die dann auch, ne, sich das Tooling dafür schaffen. Ja, aber vielleicht muss ich fragen, bin ich Google? Also, ja?
Ja, also, nee, also nicht missverstehen. Ich gehe ich gehe mit dir da 100%. Nur das sind halt die Argumente, die ich dann auch höre, ne? Aber Google macht das ja auch. Und Facebook macht das halt auch. Und, ja, und ich sage auch bei Google, also Kubernetes ist für mich das beste Beispiel. Das ist ein absolutes, cooles Marketing-Kampagne von Google, um halt fertig ausgebildete Ingenieure halt einzustellen. Weil die haben Kubernetes schon vorher irgendwo anders schon benutzt.
Ja. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man dann als Entwickler ganz ehrlich ist und zu seinem Chef geht oder zu seinem PM und sagt, ja, wir könnten jetzt Spring nehmen, oder ich entwickle was Eigenes. Und ja, meins ist viel, viel cooler. Dann ist der PM wahrscheinlich immer noch nicht, oder PO noch immer nicht überzeugt, weil da sagen wir, naja, aber können wir nicht das weniger coole nehmen und dafür habe ich morgen,
ja, morgen mein Feature.
Ja. Ja. Also das sollte man vielleicht auch mit drin überlegen, ob es wirklich wert ist, diese Zeit da reinzustecken. Weil die du ja sonst in Anführungszeichen kostenlos bekommst, die investierst du dann.
Naja, und dann ist die Frage bei Facebook und sowas, die haben wie viele Entwickler, ne? Das ist auch eine ganz andere Größenordnung.
Ja, genau. Und wenn es ein Team gibt bei Facebook oder in deiner Firma, das sagt, wir stellen das jetzt zur Verfügung, damit wir als Firma jetzt diese Lösungen schneller produzieren können. ist es auch wieder was anderes, ne? Weil dann bin ich in einem Team, das dafür da ist, dieses Tooling zu schaffen. Und auch dann würde ich mir als Team überlegen, kann ich mir viel Zeit sparen, indem ich Open Source nehme? Ja.
Das ist wohl wahr.
Ich glaube, es ist halt oft so eine Ego-Sache, dass man sagt, oh, ich wollte mir jetzt unbedingt mein eigenes Framework dann nutzen, weil das ist, ich finde das viel besser.
Ja.
Ich verstehe das.
Also, der Indikator ist, wenn ihr was eigenes schreiben wollt, stell das Open Source und dann da seht ihr halt das Feedback halt an der Stelle.
Genau. Sprecht Leute an, zeigt es denen, holt euch Feedback rein, macht Performance-Tests, ja, macht's, zeigt, was gut ist und was schlecht ist in dem Tool und wofür es da ist, was ist der Mehrwert. Und dann wird das schon überzeugend mit der Zeit.
Ja. Aber wenn ihr eine Bude seid mit wenigen Entwicklern, also nicht Google-Größe oder Facebook-Größe, dann ist das meistens eine schlechte Idee. Außer ihr wollt ja euer Business darauf aufbauen.
Genau. Sehr schön. Das waren die Themen.
Ja. So, und dann kommen wir jetzt zum Konsum.
Ja.
Unsere Lieblingsspalte. Und wir haben diesmal mehr Karten drin. Das heißt, die Hoffnung ist groß, dass wir Konsum schnell durchkriegen.
Ja, und Konsum, das heißt Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und los geht's diesmal mit einem Comic, den du gelesen hast.
Genau, ich hatte wieder die Muße gehabt, Comics zu lesen. Und ich bin ja Daniel Schatz hier am Hüten. Und ab und zu mal gucke ich da rein, ob der Schatz noch da ist. Und lese entsprechend ein paar Sachen raus. Und ich habe mir Superman das erste Jahr geschnappt. Das ist aus der DC Black Label Reihe. Und worum geht es? Ja, das wird halt die Vorgeschichte von Superman, wie er auf die Erde gekommen ist und wie er aufgewachsen ist und wie er zu Clark Kent geworden ist, so wie wir ihn halt kennen. Und die Reihe bestand jetzt aus 3 Bänder und ist dann halt wie Black Label mäßig auch dann abgeschlossen. Die ersten 2 Bänder fand ich mega, auch von den Farbgebungen her und von der Storyline. Nur ich hatte das Problem gehabt, dass ich gefühlt hatte zwischen dem Band 2 und 3, dass mir irgendwas dazwischen fehlt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich einen Band verpasst habe.
Aber es waren auch wirklich nur 3, nicht, dass hier noch einer liegt.
ich habe auch nachgeschaut. Es war 1, 2 und 3. Und also das liegt wirklich an den Bändern. Und okay, bisschen Spoiler-Alarm. Ende, also der Clark Kent nach der Highschool geht dann in die Navy und da wird er rausgeschmissen, weil er sich Befehle nicht befolgt hat, obwohl es eigentlich gut war, dass der Befehl nicht befolgt, aber na gut, halt Militär, da wird er halt rausgeschmissen. Und dann geht er halt zum Volk der Atlantis und lebt halt unter Wasser und verliebt sich da in die Prinzessin, wird da König etc. etc. Und so endet auch der Band 2. Band 3 ist aber so, dass Lois Lane jetzt mit ihrem U-Boot halt da vorbeischwirrt und halt von denen angegriffen wird und warum auch immer Superman der Meinung war, halt, dann, also er rettet sie, was auch in Ordnung ist, aber verlässt sofort halt Atlantis, um halt Lois Lane halt hinterher. Und das ist so, für mich war das so ein Cut gewesen. Ja, okay, und warum, weshalb, wieso? Und was ist da passiert, dass er auf Atlantis nicht mehr bewohnen möchte, ja? Obwohl seine große Liebe halt die Prinzessin halt ist, ja. Also fand ich den Cut so ein bisschen schade. Aber danach war das wieder straightforward und Entscheidung, warum er so Superman dann wurde oder Clark Kent von Vigo her, war das dann wieder straightforward. Aber dieser Cut zwischen Band 2 und 3, der fand ich ein bisschen, da hat mir was gefehlt.
Ich muss sagen, ich erinnere mich kaum noch dran. Ich habe den jetzt über ein Jahr nicht mehr, also ich habe den vor über einem Jahr gelesen und ich habe mir den damals geholt, weil es Black Label ist, weil er in 3 Bänden halt aberzählt ist. Und parallel habe ich diese Wonder Woman Serie, glaube ich, auch damals geholt oder in dem nahen zeitlichen Kontext. Deshalb war das ganz okay. Aber der ist so ein bisschen abgefallen in Gänze. Also den kann man lesen, ist unterhaltsam gewesen, aber war jetzt nichts. Ich erinnere mich ganz grob nur an die Story. Ich weiß, am Ende kommen auch nochmal Batman und Wonder Woman, glaube ich, vor.
Genau, weil das mit Lex Luthor. Ja, genau, guck mal, siehst du, guck mal, ich habe das erst vor ein paar Tagen gelesen, das ist mir schon, ja, Lex Luthor ist dann irgendwie auch als Bösewicht und versucht halt Superman da zu akquirieren. Und ich glaube, das nimmt Bezug auf die Dark Knight Comics, weil da wird der Superman, kommt ja auch vor und der wird ja sehr regierungsnah dargestellt. Und das soll ja wohl der Versuch sein, das zu erklären, warum Superman da sehr regierungsnah ist. Und der Lex Luthor versucht ihn halt gegen Batman halt auszuspielen und Wonder Woman kommt dazwischen und sagt den Jungs, wo es halt so ein bisschen langgerät geht.
Ja, aber ich erinnere mich kaum. Ey, es ist wirklich, Lex, ich wusste gar nicht, dass Lex Luthor drin vorkommt.
Also, ich habe ja schon einige Black Label Comics gelesen und ich fand den jetzt am schwächsten.
Also ich fand ihn, ich weiß, dass ich, als ich ihn gelesen habe, er war nicht schlecht, aber man liest ihn halt so weg. Ne? Also es ist okay, einfach so, huch, ich habe da was gelesen. Ne? Und
also ich fühlte mich auch unterhalten, bis auf diese Story, diesen Break in der Story, aber das war jetzt nicht so, dass ich jetzt hier, also ich kann mich erinnern, ich saß hier schon mal in Folgen, wo ich total begeistert von diesen Comics erzählt habe, ja.
Ja. Ja. Da muss man auch manchmal durch.
Ja, alles gut. Also es ist nicht so, dass ich nach zwei Seiten halt weggelegt habe, weil so grottenschlecht ist das nicht. Aber das war jetzt auch so, ja. Es war, wie es, also es war, ich würde sagen, bisher der Schwächste von den Black Labels. Solides Comic, aber auch nicht mehr.
Ja, es ist halt, ich finde, es gibt halt auch nicht irgendwie so einen neuen Twist. Also es gibt, sie versuchen so ein paar Twists neu mit Superman da zu machen, aber der Charakter wird nicht interessanter.
Nee. Ich glaube, das wird nur, das ist, glaube ich, die haben den Frank, das ein bisschen gehypt war. Ich glaube, Frank Miller da auch seine Finger im Spiel hatte und der ist ja für die Batman Dark Knight Geschichten, ja.
War der von Frank Miller?
Ich meine, da war es von Dark Knight, aber ich kann mich, aber ich war von Frank Miller ist auf jeden Fall Sin City, ne?
Nee, aber tatsächlich, der Comic ist von Frank Miller und ja, Frank Miller hat Dark Knight gemacht.
Ja, okay, gut.
Weil der Dark Knight Returns. Und der hat den auch gemacht. Dafür finde ich ihn schwach. Weil da habe ich, also The Dark Knight.
Der ist mega.
Ja, der ist richtig gut. Und ja, du hast recht. Es wird nämlich auch gesagt, es spielt in derselben Continuity wie die Rückkehr des Dunklen Ritters. Das heißt, die hängen sogar zusammen, aber... Naja, also schlecht ist er nicht, soll jetzt gar nicht so, aber...
Also sag mal so, solide trifft das ganz gut, aber von der Black Label-Reihe der schlechteste bisher, was ich da gelesen habe und da habe ich ein bisschen mehr erwartet.
Ja, ging mir ähnlich. Ja, kommen wir quasi zu einem Follow-up, denn wir hatten ja letzte Folge einen ganz kurzen Konsumteil.
Ja, war sowas von kurz. Ich glaube, der Konsumteil war, glaube ich, schon fast so lange wie der Film, über den wir gesprochen haben.
Na, das Gott sei Dank nicht.
Aber fast.
Aber wir kamen auf einen Film von, ich glaube, 2008 zu sprechen, den du mal gesehen hast, der dir damals nicht so gut gefallen hat, was auch daran liegt, dass du den Hauptcharakter nicht so mochtest. Und wir sprechen von Iron Man.
Genau, ich habe... auch wenn Daniel gesagt hat, mehrmals gesagt hat, ich muss es nicht tun, ich habe es doch nur gemacht. Ich habe nochmal Iron Man geguckt und ich muss sagen, ich habe ihn schlechter in Erinnerung gehabt, als er jetzt endgültig war. Dennoch werde ich kein Tony Stark-Fan.
Ja, wir haben ja schon eben besprochen im Vorgespräch, du musst die anderen nochmal gucken, was da so an Entwicklung passiert. Ich habe ihn auch geguckt, als du gesagt hast, du guckst ihn und... Was mich sehr positiv überrascht hat, der Film ist jetzt, glaube ich, 14 Jahre alt. Ich bin mir 2008 nicht ganz sicher, aber irgendwann in der Größenordnung ist er rausgekommen. Ich finde, der Film ist großartig gealtert.
Das ist mir auch positiv aufgefallen, das habe ich dir auch sofort geschrieben. Also für den Alter des Films ist er sehr gut gealtert.
Das Einzige, also das sind wirklich Kleinigkeiten, ne? Die Telefone, mit denen die telefonieren, sind damals auf modern gemacht worden, sehen heute total blöd aus.
Ja, aber das ist noch, aber du merkst halt nicht an den Telefonen, dass es 2008 ist, ja?
Das stimmt. Doch, es gibt noch eine Sache, woran du 2008 merkst. In der Anfangsszene, wo er von MySpace spricht.
Ah ja, okay, gut, das ja. das ja.
Aber das, ist
das Bild, das bin ich so ein bisschen. Aber gut, dass du sagst, weil ich dachte, so MySpace, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Dienst, was für den Film erfunden worden ist. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, MySpace gab es wirklich.
Ja, doch. Aber ansonsten, wir haben ja eben so ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben gesagt, wir sprechen kurz über den Film, bevor wir uns nochmal in den Wakanda Forever vs. Iron Man, weiß ich gar nicht, ob wir darüber nochmal vergleichen müssen. Aber ja, es ist ein guter Film, würde ich sagen. Du mochtest Tony Stark auch am Ende nicht, ne?
Nein, also wir hatten die Diskussion gehabt, Daniel hat ja drauf beruht, er macht doch eine Entwicklung durch. Und man denkt, nee, eigentlich ist es immer noch ein ganzes Arschloch, nur hat dabei das Gewissen halt entdeckt. Und ich finde es halt schade, dass er erstmal gefangen genommen werden muss, gefoltert werden muss, bis er mal sein Gewissen halt entdeckt, ja. Also man hätte das mal vorher wissen können, dass wenn man Waffen verkauft, dass damit Schindluder getrieben wird.
Ja, ich verteile, also stimmt schon, er hätte schon vorher mal drüber nachdenken können, dass Waffen was Böses sind. Ich glaube aber, dass mit das Ausschlaggebende für ihn war, dass er gesehen hat, dass die Bösen seine Waffen hatten. Nicht, dass mit Waffen Shinto, sondern dass die Waffen nicht haben sollten, nämlich die Feinde von den USA, seine Waffen massiv hatten. Und die hatten ja nicht nur ein bisschen was, die hatten ja riesige Lager davon. Und da hat er gemerkt, dass das nichts bringt, ja. Und danach, finde ich, macht er auch eine Entwicklung durch. Ja, der ist immer noch arrogant und der hat so diese spezielle Art. Wir haben auch schon drüber gesprochen, der ist halt so ein typischer Charakter für Robert Downey Jr. Der spielt halt immer sich selbst oder der spielt immer so eine spezielle Art Figur in all seinen
Filmen.
Genau,
also wir sind nämlich bei der Diskussion irgendwann raufgekommen, weil ich gemeint habe, so, vielleicht liegt es auch an den Schauspielern, weil jede Rolle, die den Schauspieler gesehen haben, hat keine sympathischen Rollen. Also der hat, glaube ich, Sherlock Holmes gespielt. Der kam mir auch total arrogant rüber. Also es kann auch sein, dass ich einfach diesen Schauspieler nicht mag.
Genau.
Oder die Rollen, die er spielt.
Ja, und ich muss halt, also ich glaube, finde halt, die Figur, die da dargestellt wird, die macht der Entwicklung in einer gewissen Weise durch. Der Film ist auch ein guter, da waren wir uns, glaube ich, einig, dass der dass ein guter Film ist.
Ja, also sag mal so, es ist ein solider Actionfilm und Superheldenfilm, so wie man das halt kennt. Da ist klar getrennt Gut und Böse. Da ist halt viel Action drin. Und wir waren uns auch einig, dass der Vergleich Wakanda Forever und Iron Man eigentlich unfair ist, weil Wakanda Forever von der Story halt komplexer ist als Iron Man.
Genau, also ich würde aus verschiedenen ja, genau. Man muss auch sagen, Iron Man ist noch ein klassischer Superheldenfilm, wie Marvel den am Anfang immer gemacht hat. Der Bösewicht war eigentlich immer die schlechte Kopie des Guten. Ne? Also hier in dem Fall Obadiah Stane ist ähnlich. Ne? Der ist nicht ganz so smart, ja. Dafür ist er halt böse. Aber die haben Gemeinsamkeiten. Und deshalb ist es ein interessanter Konflikt, den die beiden haben. Ja? Und bei Wakanda Forever sehe ich das nicht so bei den beiden. Ja, ich bin sowieso dabei, dass beide Bösewichte sind, aber das ist ein anderes Thema. Aber der Film ist in zwei Punkten anders. Zum einen ist es halt eher so ein Polit-Thriller, weil es viel um Politik geht, viel um globale Thematik. Ja, und hier geht es eigentlich, das ist Tony Starks Privatproblem so ungefähr und das seiner Firma, aber es hat keine globalen Auswirkungen so richtig, was er da macht. Das kommt erst in späteren Filmen. Und was für mich halt den Film so schwer gemacht hat und was ich wahrscheinlich an Wakanda Forever so am wenigsten mochte, ist, die Hauptfigur ist schon vorher eingeführt worden. Also Shuri gab es schon in Black Panther, die gab es schon in den beiden darauf folgenden Avengers-Filmen, wobei sie in beiden keine wichtige Rolle gespielt hat. Aber die war schon eingeführt und die war so ein bisschen der Tech-Nerd, der Wakanda mit coolen Items ausstattet. Und speziell Black Panther mit tollen Sachen ausstattet. Und plötzlich wurde halt diese Figur auch durch die Handlungen im Film in so eine komplett andere Richtung gebracht. Ich habe zwischenzeitlich überlegt, vielleicht wäre es logischer gewesen, wenn die sich so einen Iron-Man-Anzug gebaut hätte und gesagt hätte, hey, ich bin smart genug, ich habe das Kraut nicht, aber ich habe was im Köpfchen, ja, und gehe diesen Entwicklungsstrang. Aber ja. Für mich ist sie halt in so eine Richtung gegangen, oh, jetzt vergesse ich mal, dass ich voll der Nerd war. Und fangen an, hier Regierung, Königin zu sein und für mein Volk in den Krieg. Und das passt für mich nicht so richtig. Also da ist halt einfach, die geht so eine gewisse Weise in eine Richtung als Figur. Und dann, auch aufgrund der Rahmenbedingungen, biegt die komplett einmal ab und macht eine andere Entwicklung durch. Und die fand ich nicht so gut.
Ich glaube, was bei mir zum Beispiel auch sehr gut getan hat, ist, damit Shuri halt besser bei mir wegkommt, ist, dass ich die ganzen Avenger-Filme nicht alle kenne. Das heißt, ich kenne die Figuren nur aus Black Panther. Und da habe ich vielleicht ein bisschen mehr mit mir Mitleid, weil sie halt doch ein paar Schicksalsschläge hat und dass das vielleicht nicht so fest in mein Urteil bin, wie du, Daniel.
Ja, es kann durchaus sein. Ich meine, sie hat keine große Rolle gespielt in den Avenger-Filmen, aber sie war halt für mich halt einfach so der typische, und ich fand sie super als Figur, gerade im ersten Black Panther, der jetzt in so eine Richtung geht, die ich nicht so toll finde. Ne? Also was mir den ganzen Film so ein bisschen, ne? Gut, dass Bilbo da war. Ja.
Ja, genau.
Aber
Bilbo hat alles wieder rausgerissen. Aber zurück zu Iron Man. Vielleicht tue ich auch der Figur Iron Man halt auch jetzt hier Unrecht, weil ich halt den Schauspieler oder wie er seine Rollen halt spielt, nicht toll finde. Ich habe auf jeden Fall Iron Man Comics ja noch vom Daniel hier liegen. Und ich würde zumindest der Figur Iron Man aus dem Comic ja nochmal eine Chance geben. Und Daniel mir immer noch sagt, dass der Typ in der Entwicklung geht. Also ich würde mir auf jeden Fall noch die anderen Iron Man doch nochmal reinziehen.
Ja, weil, ich meine, der spielt halt in den ganzen Marvel-Phasen eine große Rolle. Ne? Dann hast du jetzt aber doch zwei Iron Man-Filme vor dir. Dazu gehören dann nochmal 4 Avenger-Filme und Civil War. Also da hast du einiges vor dir.
Ja. Ich wollte eigentlich Mandalorian gucken.
Ich auch. Ich habe es immer noch nicht geguckt. Ich gucke das morgen. Also das ist
Ja, morgen ist wahrscheinlich auch. Axel hat gesagt, ich darf das nicht ohne ihn gucken.
Da bin ich etwas freier. Ich habe aber noch das Problem, morgen kommt auch die nächste Folge von Picard. Und bis jetzt die aktuelle Staffel gut.
Okay, da gibt es geteilte Meinung. Aber wir
echt, gibt's geteilte
wollen ja bei
Meinung?
Iron Man bleiben.
Gab schon Kritik?
Ja, also viele finden Staffel 3 nicht so toll.
Echt? Krass. Dann habe ich...
Daniel, das ist das ist für die nächste Folge.
Ja.
Also Iron Man, ja, ich gebe zu, der Film ist gut gealtert. Ist ein klassischer Superheldenfilm. Ich mag die Figur immer noch nicht. Aber ich gucke mir noch die anderen an, um diese Entwicklung, die Daniel mir voraussagt, nochmal selber nachvollziehen zu können.
Ja.
Und ich möchte festhalten, also die Rolle, die total unsäglich war in diesem Film, war die Rolle der Assistentin. Wie heißt sie nochmal?
Pepper Potts.
Also sorry. Also ich weiß nicht, ob es an der Schauspielerin lag. Eigentlich nicht, weil sie eigentlich keine Unbekannte ist. Aber die Dialoge, die sie in den Mund geschoben haben oder wie sich da verhält, denke ich mir so, echt nur Fremdschämen.
Ja, also die ist ja so ein bisschen das hilflose Opfer. Und ja, ich überlege gerade, also bei den Iron Man-Fallen, weil der zweite, der ist nicht mehr ganz so gut wie der erste. Ja, aber muss man mal gucken. Und ich würde dann dir empfehlen, zumindest so ein bisschen auf die Reihenfolge zu achten, dass du die Avenger-Teile, die dann dazwischen gehören, noch mitguckst.
Das heißt, ich muss mal auf jeden Fall so eine Guckliste fertig machen.
Du kannst bei Disney Plus einfach in Marvel nach, da gibt es ja diese Reiter, Marvel Cinematic Universe.
Ja.
Und da kannst du nach der Reihenfolge gehen, überspringst du halt einfach Thor, Captain America oder was dich nicht interessiert. Und ich glaube, dass als nächstes Iron Man 2 ist. Dann kommt der erste Avengers. Dann kommt Iron Man 3 und dann musst du noch Avengers bzw. Civil War gucken.
Okay.
Also Avengers 2, dann Civil War und dann Avengers 3 und 4.
Ja gut, das ist ja easy.
Genau.
Gut, das war Filme.
Genau. Und von mir gibt es auch eine Buchempfehlung. Ist von einer Autorin, die ich sonst eher so verfolge, zum einen bei Mastodon. Ansonsten lese ich oft Sachen von der in der Zeit. Die beschäftigt sich nämlich oft mit so Cybersecurity-Themen und IT-Themen. Und die Rede ist von Eva Wolfangel. Gerade bei Mastodon sehr aktiv. Und die hat ein Buch rausgebracht, das heißt Ein falscher Klick. Ne, mit dem schönen Untertitel Hackern auf der Spur, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt ein Buch, wo ich nicht nur Neues, also nicht sehr viel Neues hatte, weil ich von vielen von diesen Cyber Attacken schon was gelesen habe und mich schon vorher damit beschäftigt habe. Es fasst es aber sehr gut zusammen. Und es berichtet auch so von dem ein oder anderen globalen Phänomen, was wir da in der IT-Security-Szene hatten. Teilweise, weil sie mit den Leuten spricht, die betroffen war, oder so ein bisschen zusammenfasst, wie das so gewesen ist. Und ich finde es ein sehr gut recherchiertes Buch, das man erstmal selber lesen kann, wenn man sich mit dem Thema Cybersecurity beschäftigen möchte. Und dass man vielleicht auch, ich sag mal, dem aufgeschlossenen Familienmitglied mal in die Hand drücken kann, damit das Passwort von 1234 nochmal geändert wird.
Ja, sehr gut.
Ja, also es wird zum Beispiel sehr schön da drin gezeigt, wie die von jemandem, der ein kleines Unternehmen hatte, an die Bankdaten gekommen sind und wie sie das Geld außer Landes geschafft haben.
Spannend, das ist ja fast wie ein Krimi.
Ja, ja, aber es ist halt dann, es wird ja dann, also du weißt schon, wer der Täter ist und alles von Anfang an, von daher ist nicht ganz so spannend. Aber interessant ist, wie das gemacht wird. Also wie bekommst du Geld von einem Sparkassenkonto irgendwo hin, wo es nicht mehr zurückkommt?
Das ist mal interessant.
Ja, und da ist dann auch menschliches Versagen drin, weil in dem Fall zum Beispiel jemand sehr spät erst ans Telefon gegangen ist, weil der Bank schon aufgefallen ist, dass da irgendwas passiert, ne? Aber da war schon der große Schaden angerichtet. Und ja, die sind clever da in der Hinsicht und da werden so ein paar Praktiken gezeigt und Vorgehen. Es ist wirklich interessant zu lesen. Also ich würde auch vermuten, sondern dass es dir auch gefallen würde oder auch generell Leuten, die in der IT sind. Das ist jetzt nicht irgendwie IT-Security für Dummies. Ist gut geschrieben und ja, danach machst du dir noch mal ein paar mehr Gedanken um so ein paar Themen.
Ja. Kommt auf meine To-Do-Liste.
Ja, das freut mich. Hatte letztens erst in der Familie so einen typischen Enkeltrick, dass jemand aus meiner Familie so eine WhatsApp geschickt bekommen hat.
Ach, so die, nach dem Motto, das ist auch auf Twitter und Mastodon gegangen. Das mit den, hallo, hier ist dein Sohn und hier ist meine neue Handynummer, ne?
Ja, genau. Das ist Hallo Mama, Hallo Papa. Und die hat dann nur geschrieben, oh krass, wie schnell meine Kinder erwachsen sind. Der eine ist erst 3 und jetzt hat er schon ein Handy, ja?
Ja.
Habe ich auch geantwortet. Sofort antworten, ja? Der Kleine muss in Gefahr sein, ja? Oder?
Ja. Ja, genau.
Ja, was hast du mit deinem Handy angestellt? Erstmal Stubenarrest. Ja, und solche Sachen, das passiert halt öfters. Das sind noch die Sachen, wo man so drüber lacht. Haha, das ist offensichtlich. Da gibt es, glaube ich, genug Leute, die das überfordert. Und ja, es ist halt der Spam und das ganze Zeug, das wird alles immer besser. Und dazu kommt dann halt auch manchmal nochmal so komische Sachen, die einfach technische Probleme sind. Mein Vater hat von einem seiner Provider eine E-Mail bekommen mit einer Rechnung. Das war aber eine HTML-Datei. Ne? Und dann hat er die aufgemacht, die war leer. Und dann hat er gesagt, habe ich jetzt irgendein Virus, habe ich irgendwas Falsches angeklickt, weil die E-Mail sah so gut aus und ich habe mir die E-Mail alles angeguckt. Das war eine E-Mail von dem richtigen Provider. Da muss nur in der Rechnungsgenerierung irgendwas schiefgelaufen sein.
Ja, ja.
Ja, also wir haben jetzt da zurückgeschrieben. Ich weiß jetzt heute noch nicht, ob die jetzt schon geantwortet haben, weil wir gesagt haben, hey, die Rechnung, das stimmt alles, was ihr da sagt. Wir hätten aber gerne die Rechnung als PDF und nicht als leere HTML-Datei. Ne?
Ja, ja, ja. Ja, das ist, aber du hast recht, die Spam werden immer perfider. Und ich hatte auch schon mal 1-2 E-Mails bekommen, wo ich nochmal 3-mal nachdenken musste und ob das jetzt Spam ist oder nicht.
Ja, und ich meine, in dem Fall ist es halt ein technischer Fehler von einem Legitimen, wird suspekt, ne? Und wenn er Pech hat, wird er auf irgendeine Ignore-Liste gesetzt, weil dann technischer Fehler passiert ist.
Ja, ja.
Ich weiß aber nicht, ob diese Herangehensweise, die manche jetzt haben, immer mit 2-Faktor-Authentifizierung. Ich finde 2-Faktor-Authentifizierung gut und richtig. Ich habe überall einen 2. Faktor. Ich glaube aber, dass es viele Leute überfordert. Ja, und die werden dann aus Bequemlichkeit machen sehr einfache Passwörter oder einen billigen 2. Faktor. Ich weiß nicht, ob das so. Also, ich glaube, da muss man sich mal was Gutes einfallen lassen.
Das ist wohl wahr. Also, der Microsoft Authenticator zum Beispiel, der ist ja. Da klickst du einfach nur ja, ja, ja und gut ist, ne? Und da gibt es halt noch eigentlich bessere.
Ja.
Ja.
Und, Das ist halt so, ja, das ist aber, es ist noch so, wie gesagt, wenn ich so gerade, ich sag mal, für unsere Generation ist das alles zumutbar, da muss man das halt lernen, wie man damit umgeht, aber jetzt so gerade die etwas Älteren haben da echt mit zu kämpfen. Ich sag immer nur, wenn eine E-Mail von der Bank kommt, von mir aus mach sie auf, solange du auf keinen Link draufklickst, ja, aber wenn es wichtig ist, schreiben die dir einen Brief oder rufen an.
Genau.
Und wenn du sagst, oh, das klingt seriös aus, immer das Telefon und darüber das, den Anruf machen. Aber die werden halt immer perfider und cleverer, ne? Und dann nutzen die Situationen aus. Ich habe es im Radio letztens gehört, da sind jetzt welche vor Gericht, die haben ein Callcenter gehabt. Das Callcenter hat alte Leute angerufen, hat sich als Polizei ausgegeben und gesagt, ja, ihr Haus ist, hier wird hier beobachtet von einer Einbruchstruppe. Wir schicken ihnen zwei Beamte vorbei, die holen ihre Wertgegensachen und wir lagern die für sie ein.
Ja.
Ja, und dann sind die zwei da hingekommen, hatten wohl eine Uniform an oder keine Ahnung, wie sie sich ausgewiesen haben, also so genau wurde es nicht beschrieben. Und dann mussten sie nicht einbrechen, sondern haben sich einfach die Wertsachen geben lassen.
Ja, das ist auch, ja.
Und das ist natürlich, ich kann das ja sogar verstehen, ich will nicht sagen, dass die Leute, die das gemacht haben, dumm sind, ne? Die sind einfach nur unter Druck geraten. Die Polizei ruft an, das setzt manche Menschen unter Druck. Ja, und dann auch schnell, schnell und es wird eingebrochen und wir müssen ihre Sachen sichern. Schnell,
ja, ja,
schnell.
Alles, alle, genau, das ist so wie bei den Angeboten, ne? Nur noch 24 Stunden.
Genau. Und dadurch wird ein Druck aufgebaut und wenn du dann nicht in dieser Sekunde nachdenkst, dann kannst du halt drauf reinfallen. Und ja, das lohnt sich halt. Das ist halt vielleicht so ein bisschen die Gefahr dabei. Und ja, das heißt halt eigentlich im Family IT Support sich noch mehr drum kümmern, dass die Systeme möglichst sicher und einfach zu betreuen sind. Ja.
Ja. Also kein Windows.
Weiß ich gar nicht.
Also sehr gut. Alles gut.
Ja, alles
ich wollte nur
ja.
ein bisschen.
Ich weiß.
Ich wollte nur rumblödeln.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall kein Linux, das ist nämlich zu kompliziert, das machen nur die Script-Kitties.
Genau, meine Oma benutzt Linux.
Ja, und das ist die
gefährlichste. Ist begeistert. Ja. Du weißt ja, woher ich meine IT-Kompetenzen her habe. Das ist vererbbar.
Oh Gott. Ach, meine arme Tochter.
Nee, das wird alle zwei Generationen übergeben.
Ach so, okay, dann hat der nochmal eine Chance. Ach ja, sehr schön.
Alles gut.
Dann haben wir es schon wieder geschafft.
Mensch, und unter 2 Stunden. Ich bin begeistert.
Ja, wir normalisieren das jetzt wieder auf 2 Stunden. Die andere war ein bisschen drüber, die ist jetzt wieder ein bisschen drunter. Ja.
Ja. Genau. So, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über Feedback auf allen möglichen Kanälen. Mastodon, Discord, Kontaktformular. Twitter sind wir auch noch unterwegs, auch wenn es wenig ist. Ja. Und sonst auf Konferenzen, wenn ihr uns trifft, freuen wir uns sehr.
Genau, also Discord, ich habe es bei mir jetzt noch mal ein bisschen mehr auf der Liste, dass wir da ein bisschen aktiver sind. Da waren jetzt auch ein paar nette Gespräche. Und wenn ihr mal die Zeit habt und uns was Gutes tun wollt, bewertet uns positiv gerne. Auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns, Reichweite zu generieren und damit alles noch besser und toller und schöner, keine Ahnung. Aber wir freuen uns auf jeden Fall. Also vielleicht ist es mal wert, da drauf zu gehen. Genau. Ansonsten, es hat wieder Spaß gemacht. Wir hören uns in 2 Wochen wahrscheinlich wieder. Schön, dass ihr dabei wart und ja, euch noch eine tolle Woche, eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.